Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Datenkanal.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Genau, wir sind wieder auf Sendung mit einem 51. Datenkanal.
Ja.
Und ich habe noch irgendwie so ein komisches Rauschen auf meinem
Aber das Kopfhörer. Könnte auch, ja, ich höre es auch leicht, aber es könnte auch daran liegen, dass wir in, dass die Lautstärke etwas, okay. Wir probieren es einfach mal, beziehungsweise genau. Wie schon das letzte Mal hat er versucht, die Möglichkeit, ruft uns doch an.
Genau, erzählt uns, wie ihr das genau. Draußen hört.
Ob das Rauschen auch live zu hören ist oder ob ihr ein bombastisch tolles Signal habt, genau. Denn wir sind hier in dem Studio auch telefonisch erreichbar. Mhm. Die Vorwahl ist in Jena die 03641 und dann innerhalb von Jena ist es dann die 5 und 5 mal die 2.
Genau.
Das heißt, ihr könnt dann direkt bei uns ins Studio mitkommen und wir können euch dann auch direkt in die Sendung einbinden.
Ja. Wenn wir das hinkriegen. Also das ist noch ein bisschen offen, aber
wir schaffen das.
Es gibt noch, ich weiß gar nicht, 6 Knöpfe, die man drücken kann und einer von denen wird vermutlich, ach nee, hier drüben.
Also
ja. Da steht Phono.
Also das nee, beziehungsweise steht hier Tell.
Oh,
also Tell klingt noch etwas hübscher. Hm. Wir probieren das nachher einfach. Notfalls, wenn es eine Bombenexplosion gibt, dann wisst ihr, dass wir den Bombenknopf gedrückt haben.
Ja, genau. Die Selbstzerstörung findet in 5 Sekunden statt.
Richtig. Hm. Aber bis dahin beginnen wir erstmal mit der Sendung.
Genau. Ja, genau. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, genau. Also im Grunde genommen kann ich die Sendung eigentlich wie jede Sendung beginnen. Dass ich, also ich habe jetzt mal in so einem Gewaltakt einige Sendungen rausgehauen, aber dennoch ist es jetzt so, dass ich immer noch einen Datenkanal, also den vom letzten Mal, diesen zufälligen Datenkanal noch bei mir habe, den werde ich jetzt demnächst produzieren und dann ist es aber so, dass ich dann, selbst wenn ich den produziert habe, dann schon wieder diesen da liegen habe. Also, aber dennoch ist es so, wenn ihr auf datenkanal.org geht, findet ihr tendenziell so die alten Sendungen.
Ja, beziehungsweise muss ich halt auch sagen, dieser 4-wöchentliche Rhythmus hat eigentlich sein Gutes. Also wir haben den ja seit diesem Jahr, dass wir uns regulär in den Sendeplan vom OKJ einfügen und dementsprechend alle 4 Wochen am Donnerstag von 14 bis 16 zu hören sind. Aber wir haben das eigentlich recht gut durchgehalten, bis auf diesen Wasserausfall,
ach ja, genau.
Baustellen, irgendwas. Und in dem Sinne, ja, werden halt rege Sendungen produziert.
Genau. Das Einzige, was problematisch werden könnte, ist, glaube ich, die letzte Sendung in dem Jahr.
Genau, die müsste also ausfallen, weil die genau. Zwischen die Feiertage fällt.
Ja.
Und also alternativ, wenn offen ist und andererseits, wir haben ja noch eine in der Konserve.
Genau.
Also.
Und ich meine, da weiß ich nicht, wie man das hinkriegt. Also ich könnte ja ich bin ja da auf dem 33C3,
oh.
Also auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg. Und
ob man da per Skype eine Live-Schaltung oder ähnliches hinbekommt?
Ich weiß nicht, wie das, es ist auch, also die Sendung selber ist halt schon am Donnerstag, also am zweiten Kongresstag. Das heißt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen für mich hin überlegt, ob ich sozusagen ein paar Stimmen vom Kongress einsammle, also ich müsste dann quasi direkt am ersten Tag und vielleicht noch in den Morgenstunden des zweiten Tages Stimmen einsammeln und das dann irgendwie hier her transportieren und dann zur Ausstrahlung bringen. Also das
wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis dahin, vielleicht genau. Finden wir eine technische Lösung.
Ja, also ich denke, also von der Technik her, im Grunde genommen habe ich da quasi nur einen Tag Zeit, also nur den ersten Tag. Ja, und das heißt dann für mich auch, ich muss dann, warte mal, das war ja das. Wie war denn das mit den Feiertagen? Weil 24., 25., 26., das ist stimmt, das ist ja der 26.12., wo die Sendung stattfindet, das ist noch direkt am Feiertag. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag.
Ah.
Also da bin ich ja noch gar nicht in Hamburg.
Okay.
Okay, also von der Seite her war das.
Gut. Es war ein schönes Gedankenspiel, aber wahrscheinlich dann erst in 4 Jahren oder sowas wieder. Oder 3 Jahren, wenn die Feiertage entsprechend weiter gerutscht sind.
Genau. Oder vielleicht können wir ja den Weihnachtsmann interviewen und den den über dessen Datenkanal befragen.
Richtig, was er so macht, der Weihnachtsmann eventuell kommend aus Finnland, wie er denn nun die Nokia, den Nokia-Verlust verkraftet hat oder wo, was ich auch letztens gelesen habe, wie das Wiederaufstehen von Nokia. Ja, ja, irgendwie soll da wohl ein neues Smartphone und ähnliches aus dieser Richtung.
Windows.
Ja, genau, das war ja letztendlich von Microsoft übernommen worden und beerdigt. Ja, aber ich glaube, dererlei Gerüchte oder Gedankenspiele gibt es immer wieder oder vielerlei.
Ja, werden wir sehen. Können wir dann auch eine Sendung dazu machen, wenn das dann.
Genau, schauen wir dann mal. Aber zur heutigen Sendung.
Genau. Ja, zur heutigen Sendung, Datenkanal Nummer 51, hat sich so ergeben, dass ich letzte Woche unterwegs gewesen bin. In der schönen Stadt Seattle.
Oh, cool.
In der USA. Und ja, da haben sich diverse Leute aus dem Tor-Projekt getroffen, um so ein bisschen die Zukunft des Projektes zu diskutieren, wie sozusagen die weitere Entwicklung ist. Und ja, jetzt haben wir im Vorfeld überlegt, das ist eigentlich eine gute Idee, um generell mal was zu Tor zu erzählen. Was ist das eigentlich? Was ist das für ein Sinn? Und ja, dem wollen wir die Sendung so ein bisschen widmen, also in den nächsten 2 Stunden. Werden wir ein bisschen über Tor erzählen, vielleicht auch ein bisschen erklären, was es ist, was es macht, wozu brauchen wir das nie. Und ja, das ist so die Idee.
Die in dem Sinne ein Einstieg, also eventuell denke ich mal ein bisschen Technik, aber so haargenau, oder vielleicht kannst du etwas dann auch mit zur Zukunft, was dort beschlossen, beratschlagt wurde.
Kann ich machen.
Denn
IPv6.
Echt? Oh. Ja, okay. Vielleicht ist Tor dann wieder direkt integriert in das Internet 2.
Genau, in das Internet 2, richtig. Nee, aber das stelle ich schon seit einigen, also bei einigen diesen, von diesen Meetings fest, dass das immer mal wieder auf den Tisch kommt. IPv6.
Echt?
Und es gibt sozusagen auch so eine, zum Teil so eine Unterstützung in der Software für IPv6, aber es ist noch. Es bedarf noch einiger Verbesserungen.
Oh, denn das erschreckt mich eigentlich, dass solche Leute, die so technikaffin sind, auch noch vor IPv6 in dem Sinne zurückschrecken. Denn ich sag mal, ich kenne es mindestens seit 8 Jahren oder vielleicht gar 10 Jahren praktisch. Und selber ist es ja 20 Jahre alt. Von der Seite her ist es eben immer noch bedauerlich, dass es sich nicht wirklich durchgesetzt hat oder nicht so merklich durchgesetzt hat. Aber wenn es natürlich eben auch noch in solcher Software fehlt oder da erst die Ansätze vorhanden sind, dann ist es natürlich eben auch nicht verwunderlich.
Ja, na hier ist es dann halt auch so, ich meine, wir werden dann nochmal dazu kommen, was Tor eigentlich macht. Also, dass es nicht nur sozusagen die reine technische Umsetzung ist, sondern du musst dir halt auch Gedanken machen, was für Implikationen das bezüglich der Anonymität der Nutzer hast. Also,
Also
wenn du es falsch machst, kann es sein, dass du sozusagen vielleicht die Leute, die IPv6 nutzen, halt einfach dass du die Anonymität nicht mehr gewährleisten kannst von den Leuten.
Aber diesbezüglich ist ja genau IPv6 das Problem, da ja in den letzten, ich sag mal, Bytes jeweils eindeutig der Nutzer erkennbar ist innerhalb eines Netzwerkes. Ja. Also diese ganzen Geschichten mit Firewall und ähnliches sind ja da theoretisch erstmal weg. Und von der Seite her ist eigentlich jeder eindeutig identifizierbar. Inklusive, dass IPv6 vorgesehen hat, dass man seine Adresse mitnimmt. Also dieses, wenn ich die Netzwerke wechsle, also ich sage mal nur ganz klassisch von einem LAN in ein Mobilfunknetz aufs Handy, dass trotzdem die Pakete noch bei mir ankommen, sprich ich werde gefunden.
Genau. Ja, und deswegen ist das halt nicht ganz so trivial. Ich meine, es ist einfach sozusagen IPv6 einzubauen. Weiß ich nicht genau, aber ich vermute, das ist eher weniger das Problem. Aber sozusagen die Gedankenwindung weiterzutreiben, was passiert denn, wenn ich das einbaue? Was für Implikationen hat es dann für die Anwender, für die Relaisbetreiber etc. etc.? Ich glaube, daran scheitert es. Und
also das sind die Themen mit auf der Konferenz jetzt gewesen?
Also das war ein Thema, was jemand mit eingebracht hat. also das Problem ist, dass sozusagen, es laufen parallel immer verschiedene Sessions. Und ich war halt in der Session nicht mit drin, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass derjenige auch gesagt hat, dass er der Einzige in der Session gewesen ist.
Oh, der Arme.
Ja. Das Interesse, also das ist natürlich halt dann schade. Mhm. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ich mich jetzt auch falsch erinnere, dass es ein anderer gewesen ist, aber also es ist nicht so, dass das Interesse nicht da ist, aber das Problem ist halt, dass parallel auch einfach andere super interessante Sessions sind und
na, das beziehungsweise, ich würde sagen, das verdeutlicht auch direkt, dass das Problem, neben IPv6 gibt es noch andere Probleme, die man lösen muss oder Dinge, die man angehen will, und da fällt IPv6 dann einfach auch in der Tor-Software hinten runter. Ja. Also es ist nicht das alleinige offene Problem, was gerade existiert, und daher drängen sich andere vor.
Mhm. Genau. Und also ich habe keinen guten Überblick, wie viele Rechner IPv6 verwenden.
Oh, kann ich. Hm.
Also es gab mal ein paar Webseitenbetreiber haben mal so eine Zeit lang so Statistiken veröffentlicht, und das waren eigentlich aus meiner Sicht immer unter 10% der Nutzer. Und das ist halt auch einfach, glaube ich, noch zu wenig, um das, also wenn man jetzt sagen könnte, das sind 30-40%, dann ist halt einfach eine nennenswerte Anzahl, und dann ist der Druck auch groß, sozusagen irgendwas zu machen. Aber wenn du halt 5% der Nutzer da hast, die am Ende auch irgendwie über irgendwelche Tunnel noch kommen können oder was auch immer, dann...
Aber das ist halt so dieses Henne-Ei-Problem.
Ja, genau.
Das ist in dem Sinne, die Software-Leute bauen es nicht ein, solange die Nutzer nicht da sind, und die Nutzer können nicht kommen, solange die Software nicht da ist. Von der Seite her sind meiner Meinung nach schon die Entwickler im Zugzwang, also die sind eigentlich diejenigen, die voranschreiten müssen und erstmal die Möglichkeiten schaffen müssen. Denn umgekehrt ist es Windows, keine Ahnung welche Version, hat dann ja auch IPv6 mitgebracht, und dementsprechend sind dann auch in diversen lokalen Netzwerken die Kommunikation einfach auf IPv6 gewechselt. Ja. Denn das andere Problem ist natürlich auch, mit den Erscheinen einer solchen Implementation ist ja noch lange nicht mal das Ding ausgereift, sicher, eben bugfrei. Und von der Seite her kann man sich auch nicht von Anfang an drauf verlassen. Sprich, man muss erstmal so ein bisschen experimentieren und ja, im Prinzip die Software abhängen lassen, ausreifen lassen, bevor man dann in dem Sinne die große Masse drauf scheucht.
Genau. Also das ist... ja, wird so noch zeigen, was mit V6 dann irgendwann passiert. Aber die Leute haben es auf dem Schirm, das taucht halt immer wieder auf. Und ich glaube, ein Problem ist auch hier, dass es, also Tor ist zwar an sich erstmal ein Open-Source-Projekt und wird von vielen Freiwilligen vorangetrieben, aber dennoch ist es so, dass so ein Großteil der Entwicklung schon von bezahlten Entwicklern gemacht wird. Also es sind halt Leute, die jetzt wirklich sozusagen festangestellt bei der Firma Tor sind, also bei The Tor Project Incorporated. Und die machen halt die Arbeit. Es gab immer mal sozusagen die Diskussion, dass man irgendwie dafür ja Geld braucht. Aber für so einen Aufwand scheint es wenig Förderung auch zu geben. Und dann muss man sich letztlich wieder auf Freiwillige verlassen, die das dann einbauen.
Aber für IPv6. Aber eben bezüglich Tor, ist es nicht so gewesen, dass die NSA oder sowas eben auch das Tor-Projekt gefördert hat oder ganz und gar selbst?
Von allen Geheimdiensten ist das unterstützt.
Da war doch irgend so eine Kuriosität, dass sie, irre ich mich?
Nee, also, also ich meine, also wenn ihr euch da draußen mit Tor beschäftigt, wird das halt sehr schnell auf den Schirm kommen, dass das, also diese diverse Verschwörungstheorie, dass die NSA dahinter steckt und CIA und Mossad und BND
und Backdoors sind da eingebaut.
Überall Backdoors und keine Ahnung was. Also das ist halt aus meiner Sicht Blödsinn oder es ist halt so, dass man es nicht sieht. Also das kann ja auch sein. Also egal. Ja. Aber was du meinst, ist, wenn man sozusagen in der Geschichte von Tor so ein bisschen zurückgeht, also was du meinen könntest, ist, dass so am Anfang, als sozusagen die Tor-Software quasi erforscht und geschrieben wurde, das wurde von dem Office of Naval Research gemacht. Und das, dieses Office of Naval Research, also steckt ja schon was mit Naval und Navy drin. Also es gehört halt zur US Navy. Also sozusagen ist ein Teil von, ich sag mal, den...
Der Entwicklungsabteilung der Navy.
Genau. Mhm. Und es ist aber auch so, dass die DARPA auch ein Teil von der US-Armee quasi ist. Und insofern könnte man auch sagen, das Internet ist quasi genauso eine Erfindung.
Ja, das Internet ist eine Militärerfindung, aber ja.
Genau. Und insofern, also es ist in der Tat so gewesen, dass am Anfang sozusagen die ersten Schritte des Projektes, so die ersten Entwicklungen und die ersten Forschungsergebnisse schon aus dem Office of Naval Research rauskamen.
Hat Tor, also vom Internet ist ja so ein bisschen mehr oder weniger die Anfänge, dass man im Falle eines Atomschlages ähnliches ein dezentrales Netzwerk haben möchte, Ausfallsicherheit und ähnliche Dinge waren damals in den 60er, 70er Jahren, als glaube ich die Forschung für das Internet in dem Sinne begann, also für das ARPANET hieß es glaube ich in den ersten, waren das auch so ein bisschen die Anfänge mit in beim Tor? Also
hier kann ich nur Gerüchte erzählen, dabei also habe ich nie wirklich verifiziert, ob das stimmt, aber was ich mal gehört habe, ist, dass schon sozusagen der Hintergedanke war, dass die US-Streitkräfte so auf Electronic Warfare umsteigen wollten. Also es war damals halt schon in Planung, sozusagen also elektronische Kriegsführung zu machen. Das heißt, sozusagen Leute hacken oder Leute sozusagen, also wie man es jetzt eigentlich sozusagen ganz klar sehen, dass sozusagen in USA ein Operator sitzt oder halt auch in anderen Ländern, der halt eine Drohne steuert, die in Pakistan rumfliegt. Und das heißt, es gibt halt hier, also da schon eine räumliche Trennung, auch generell wird halt viel übers Internet gemacht. Und das Problem ist jetzt, wenn jetzt der Feind sozusagen den Soldaten hackt, sag ich mal einfacherweise, sieht er, woher die Verbindung kommt. Und kann sozusagen eventuell dann auch auf das Operationszentrum zurückschließen und das auch angreifen. Oder er kann halt sozusagen auch die Kommunikation selber mitsehen. Und da, wie gesagt, das ist das, was ich mal gehört habe, hat man sich damals überlegt, wie man sozusagen diese Verbindungsstrecken, diese, wie man so schön sagt, die Metadaten verschleiern kann. Und es gab halt schon vorher so ein bisschen Überlegungen, wie man das machen kann. Und das ist dann sozusagen auch in Richtung von Tor mit weitergegangen.
Also das ist ja in dem Sinne jetzt auch mit eine schöne anschauliche Erklärung. Einfach wenn zwei Kommunikationspartner im Internet, also wenn man hier eben sagt, der Soldat in den USA steuert halt seine Drohne in einem fremden Land und möchte aber nicht erkannt werden. Genauso geht es ja auch unter Umständen bei anderen Kommunikationen im Internet zu, wo man einfach sagt, diese Daten, eben wie du es jetzt gesagt hast, diese Metadaten, wo es einfach um die Adresse geht, wer mit wem, wer spricht mit wem, in welchem Umfang und ähnliche Fragen, die dann einfach mit aufkommen, dass man an der Stelle sagt, das soll nicht von außen erkennbar sein.
Genau, und das ist halt auch so, ich sag mal, so ein Fehlschluss, den ich immer wieder beobachte, ist, dass man sagt, naja, man kann ja alles verschlüsseln. Man kann die Kommunikation verschlüsseln und dann ist alles quasi geschützt und niemand weiß mehr, was sozusagen auf der Leitung gesprochen wird. Und das ist natürlich erstmal richtig. Also wenn man davon ausgeht, dass es ein ordentlicher Verschlüsselungsalgorithmus ist und so weiter, dann ist sozusagen sind die Inhalte dieser Verbindung weg. Also kann ich nicht mehr.
Theoretisch.
Ja, also wie also, gesagt, man muss da ein bisschen vielleicht ein paar mehr Annahmen reinstecken, aber du siehst halt nicht mehr, was gesprochen wird, aber du siehst halt immer noch, wer mit wem redet. Und gerade sozusagen, wenn man so an diesen diverse Kriegsszenarien denkt, ist es halt in der Regel immer so gewesen, dass kurz vorm Angriff steigt einfach die Kommunikation an. Also dann fangen viel mehr Leute an, miteinander zu reden. Und das ist also einfach schon die Tatsache, dass jetzt viel mehr kommuniziert wird und auch wer mit wem kommuniziert, ist ein deutlicher Hinweis, dass jetzt im Kriegsfall ein Angriff bevorsteht und auch welche Einheiten vermutlich angreifen werden. Oder es gab halt vor vielen Jahren einfach Leute, die haben sich vor US-Armeebasen hingestellt und haben die Anzahl der Pizzaträger Anzahl der Pizzaboten gezählt. Und das gab es sozusagen kurz vor wirklich großen Kriegseinsätzen. Es haben quasi die Pizzalieferanten Schlange gestanden an der Armeebasis. Und da war halt klar, dass die Leute, also es gibt diverse Leute, die verlassen die Basis nicht mehr, die sitzen quasi Tag und Nacht dort und müssen sich dann halt auch ernähren. Und das ist halt auch dann ein Hinweis, okay, hier passiert jetzt was.
Also es ist ja, das ist ja auch wahrscheinlich kein neuzeitliches Phänomen und sowas, dass eben vor Angriffen und ähnliches die Kräfte, die Streitkräfte entsprechend mobilisiert werden. Und ich glaube auch so rein bildlich gesprochen, man wird natürlich eben genau mit den Regionen ländlich gesehen kommunizieren, die eben agieren sollen, sodass man eben genau aus solchen Beobachtungen die Rückschlüsse ziehen kann. Und ja, also eben für den Feind oder sowas kann das ein interessantes Indiz sein. Er weiß zwar eben nicht, was auf der Pizza liegt.
Genau. Aber das ist auch, also sozusagen, die Pizza ist ja eh uninteressant, ist ja nur die Tatsache, dass da viele Leute sind.
Ja.
Und quasi auch aus der Basis offensichtlich nicht mehr rauskommen. Und das ist sozusagen einfach so, wird als Indiz dann einfach mit hergenommen.
Ja, das dann diese Aktivität. Aber das mit diesen, wir hatten es ja so ein bisschen eben zwecks Verschlüsselung eben einsehen, eben diese Kommunikationsstruktur lässt ja auch wiederum gewisse Rückschlüsse auf den Inhalt zu. Ich hatte nämlich also vor kurzem irgendwas mit gelesen gehabt, dass wieder von der Art und Weise halt, wie die Kommunikation eben stattfindet, ob da große Pakete, kleine Pakete, schnell hintereinander und ähnliches, sich eben genau wieder die Rückschlüsse ziehen lassen, welche Bilder ruft er gerade ab und solche Informationen.
Ja.
Denn nicht, also verschlüsselt heißt noch lange nicht im Prinzip, dass die, dass alles halt nicht sichtbar ist, sondern Größen, also in der Regel sind Verschlüsselungsalgorithmen ja größenerhaltend, so in etwa.
Genau. Zumindest ist die Relation ungefähr gleich.
Ja.
Also ein kleines Bild, also von der Größe her wird auch hinterher ein kleines Bild sein und ein großes wird auch hinterher ein großes sein.
Großer Klumpen, der der Verschlüssel durchrauscht, genau.
Und ich meine, da kann man halt auch so mal so an den Anfang der 90er Jahre zurückgehen, weil du kennst doch bestimmt noch das Usenet.
Habe ich letztens auch irgendwo gehört, da haben sie es nämlich auch gefeiert als das Steinalte. Und
ja. Also es gibt nebenbei bemerkt irgendwie so eine Seite von Joey Hess. Der hat also die heißt auch sowas wie oldnews.net oder sowas. Und da wird quasi jetzt in, also sozusagen in Realtime kann man die Postings von vor, ich weiß nicht, 30 Jahren lesen oder sowas. Also du kannst quasi da mitlesen, genau, was sozusagen vor 30 Jahren da passiert ist. Ja, und Usenet war so eine Art Diskussionsboard. Also man konnte da sich anmelden und eben über verschiedene Sachen diskutieren. Ich glaube, wir hatten das auch im Datenkanal schon mal mit angesprochen. Also das gab es halt so, war thematisch gegliedert. Da gab es halt irgendwie zu Software-Thema XY und zu meinem Lieblingscomic und
zu Katzen, genau, in dem Zusammenhang. Es muss wohl alt irgendwas,
Alt-Pets.
Katzen gegeben Pets. Haben und parallel dazu muss es nämlich auch noch eine Gruppe gegeben haben, Katzen lecker zubereiten oder sowas ähnliches. In dem Zusammenhang hatte ich das nämlich vor kurzem gehört, dass welche Bedeutung haben die Katzen für das Internet, also Katzenbilder und so weiter.
Ah, okay.
Und da war auch das Usenet dabei.
Okay.
Also es gab so diversen Themen. Es gab auch hier die Regionalgruppen von Jena,
genau,
in dem
die
Sinne.
Tor Jena-Gruppe.
Aber eben auch die weltweiten Gruppen, die sich um technische oder politische Themen.
Genau. Genau. Und das ist sozusagen der Punkt dann gewesen oder der Aufhänger, dass es natürlich eben auch politische Themen gab, wo man sozusagen natürlich über ein politisches Thema diskutieren wollte, was aber vielleicht nicht mehrheitsfähig war oder vielleicht wollte derjenige auch nur mal provozieren. Was auch immer. Und das ist natürlich problematisch, wenn man dort mit seinem realen Namen das Ganze schreibt. Weil es dann Leute auf die Idee kommen könnten, okay, dann da gehe ich jetzt mal zu seinem Arbeitgeber und sag mal hier, was das für ein Idiot ist, was der hier für eine krude Meinung vertritt und so weiter. Und da gab es halt sozusagen so einen ersten wirklichen Wunsch nach Anonymität. Also in der sozusagen sich auch in der Praxis mit darstellte. Und da ist dann so ein finnischer Hacker auf die Idee gekommen, ich hab mal ein bisschen Zeit, schreibe mir schnell ein kleines Perl-Skript und mach das. Und der hat sozusagen dann so eine Art Proxy aufgebaut, der so Mails entgegennimmt unter deiner realen E-Mail-Adresse und die einfach und das den Absender umschreibt auf irgendeine Kennung. Also die Kennung wird dann immer anon-1234, also irgendeine Zahlen anon.pnet.fi. Und das hat er dann sozusagen weitergeschickt, eben ins Usenet zum Beispiel oder halt irgendwie als Mail halt auch weitergeschickt und so weiter. und hat sozusagen auf die Weise, also er hat quasi auf seinem Rechner eine Datenbank gehabt, wo dran steht, hier maxmustermann@gmail.com ist einen 1234 und so weiter.
Der hat also sozusagen Anonymisierungs- oder also anonyme E-Mail-Adressen rausgegeben.
Sozusagen.
Sodass nach außen hin nicht direkt erkennbar war, wer das ist.
Und auf der anderen Seite konntest du eben auch eine E-Mail schreiben an Anon1234 und die landete bei ihm und er hat gesehen, ah, das gehört ja hier Max Mustermann und hat dem die dann weitergeleitet. Und das war vergleichsweise einfach zu benutzender Dienst und ging erstmal eine ganze Zeit gut. Und dann kam aber jemand auf die Idee, dort über diese Anon-Adresse etwas zu Scientology zu posten. Und naja, Scientology gefiel das nicht. Und da sind die dann halt da hingegangen zu dem und gesagt, ey, wer steht denn da hinter dem, hinter diesem Kennung und das. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das natürlich erstmal nicht rausgegeben, dann gab es halt große Gerichtsverhandlungen und so weiter und da wurde er dann gezwungen, wenn ich mich also richtig erinnere, so an die Geschichte, dass das rauszugeben, das Kürzel. Und gleichzeitig wurde der dann halt auch dadurch ein bisschen bekannt. Also es und ein Muster, was damals noch nicht ganz so klar ist, aber was sich sozusagen dann über die Jahre hinweg so ausgebildet hat, zeichnete sich auch da ab. Er wurde nämlich dann von einer großen Zeitung beschuldigt, als der große... Die größte Tauschbörse für Darstellung von Kindesmissbrauch im Internet zu sein. Also das, was man landläufig als Kinderpornografie bezeichnet. Obwohl er auch nachweisen konnte, dass es technisch gar nicht geht, dass er Anhänge verschicken kann. Also das ging gar nicht. Also es ist sozusagen, die Anschuldigung war von Anfang an haltlos, weil es technisch gar nicht ging. Und er hat sich dann halt auch über Anwälte dann wieder rehabilitieren lassen oder eben also versucht, das wieder zurückzunehmen. Und gleichzeitig gab es eben auch ein Gesetz in Finnland, was ihn letztlich auch gezwungen hätte, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Nutzerkennung rauszugeben auf Anfrage. Und da war dann für ihn klar, er macht diesen Remailer zu. Also das ganze Teil heißt halt Remailer.
Genau.
Und dann hat er das ganze Ding beendet und hat gesagt, also Jungs, nee.
Ja, genau. Es war eine nette Sache, ja, eine schöne Idee, aber.
Und er hatte wirklich mehrere 10.000 Nutzer gehabt. Das, also er hat wirklich richtig, richtig viele.
Okay.
Also ich glaube, er hat 50.000 Nutzer oder sowas. Oder, also das, ich habe mal halt vor längerer Zeit ein Buch dazu geschrieben und da habe ich halt da auch rein recherchiert gehabt. Und ja, das sind auch sozusagen die Fetzen, die mir noch in der Kopf dahin geblieben sind.
Ja gut, aber das waren eben dann die Anfänge. Man hat ja dann hier schon die ersten Schwachstellen gesehen, dass es im Prinzip diesen einen Punkt gibt, diese eine Stelle, wo doch das Ganze aufzulösen ist und unter Umständen mit, ich sag mal, richterlicher Gewalt.
Ja.
Und daher ging, also und dann ging es halt weiter, wie könnte man das ausbauen oder verbessern?
Genau. Und da hat sich eben dann auch so um die Zeit herum so eine Gruppe von Leuten im Internet zusammengefunden über so eine Mailingliste, die wollten sich mit Verschlüsselung beschäftigen, also mit Ciphers und verstanden sich halt so ein bisschen, also damals gab es sozusagen diese
Revoluzzer
oder die Punker, die da rumliefen und deswegen haben sie sich sozusagen die Cypherpunks genannt. Und das, also da gab es und gibt es halt eine Cypherpunks-Mailingliste und auf der Mailingliste hat man dann halt versucht, so ein bisschen einfach zu diskutieren, was kann man denn jetzt tun, um das Ganze zu verbessern, um Leuten wirklich mehr Anonymität zu bieten. Und die sind dann halt auf so eine weitere Idee gekommen, oder also ich weiß gar nicht, ob sie die wirklich sozusagen selber entwickelt haben oder was modifiziert haben, ist aber auch eigentlich egal, dass sie gesagt haben, wir müssen sozusagen diesen Einzelpunkt, was das Problem bei diesem PNET-Remailer war, sozusagen rausnehmen, sondern wir müssen einfach sehen, dass Leute über mehrere Stellen diese Mails verteilen können und die muss dann halt mehrfach verschlüsselt sein. Und wenn jemand sozusagen dann so ein Remailer irgendwo rausgreift und dort irgendwas wissen will, sieht er halt immer nur noch Datenmüll. Also sozusagen die Idee ist, dass man sozusagen eine Kette von so Remailern hat und jetzt werden die Nachrichten so schichtweise verschlüsselt. Und ich schicke dann meine Nachricht los, schicke die zu dem ersten Remailer und der kann sozusagen die äußerste Schale dieser Verschlüsselung lösen und sieht nur, bitte schickt doch die Mail mal weiter an den nächsten Remailer Und mehr kann er nicht machen. Er kann sozusagen nie in diesen in den Rest der Nachricht reingucken.
Also er sieht dann auch nur einen Binärklumpen, genau. Einfach nur einen Haufen, den Haufen er auch weiter schickt.
Letztlich, genau, und den schickt er weiter. Und der Nächste macht halt wieder die Schale ab und sieht, aha, ich soll es dahin geben und so weiter. Wird es dann quasi durch das Netz durchgeschickt. Und am Ende ist es so, dass der letzte Punkt in der Kette, der sieht dann, aha, ich soll das jetzt an die und die Adresse schicken und schickt das dann weiter.
Hm. Hat natürlich eben genau den Vorteil, dass jeder Teil in dieser Kette nur eigentlich seinen Vorgänger kennt und seinen Nachfolger. Ja. Denn an wen der Nachfolger weiterschicken soll, weiß er nicht, kann er ja nicht sehen. Und er sieht auch nicht, woher der Vorgänger die E-Mail bekommen hat oder die Nachricht.
Genau.
Das heißt also, an der Stelle ist wirklich die Anonymität durch die entsprechende Länge der Kette und ähnliches, aber dadurch gegeben, dass keiner dieses Gesamtwissen hat.
Ja, genau so ist es. Also und das, das ist auch so Anfang, Mitte der 90er Jahre ist dieser Type 1 Remailer oder Cypherpunks Remailer halt dann ans Netz oder die Kette von diesen Remailern ans Netz gegangen. Und hat sich dann doch relativ breiter Verwendung mit erfreut. Also das ist, also es war damals unglaublich so, schwierig, würde ich sagen, so eine Nachricht zu schreiben, weil das quasi, du musstest alles am Anfang ziemlich alles manuell ja. machen und die hatten natürlich so ein spezielles Format, die Nachrichten und also das am Anfang war das schon ziemlich unschön. Ja,
technisch.
Hm. Ja, genau, also sozusagen von Techniker für Techniker. So ein UX-Designer fehlte da irgendwie, der sich so über User Interfaces Gedanken macht. Und was die halt gemacht haben, ist halt, dass sie einfach sozusagen die Nachricht genommen haben, 10-mal verschlüsselt haben und dann über 10 Stellen geschickt haben oder über 5 Stellen. Also konnte man es halt aussuchen. Und dann kam aber jemand auf die Idee, man hat sich das angeguckt und hat gesagt, und das war das, was du sagst, also wenn hier jemand einfach eine Mail schreibt mit dem Text, wir treffen uns morgen 14 Uhr an der Mensa, oder jetzt schreibt jemand eine Mail, ey, guck mal, ich habe hier gerade ein cooles Bild aufgenommen, ist angehangen. So wird das quasi, beide Mails werden sozusagen 1:1 in das Netz reingegeben. Und ich kann sozusagen, also wenn ich ein super Angreifer bin und eine große Übersicht übers Netz habe, sehe ich sozusagen, wo diese kleine Nachricht langläuft, ohne zu wissen, was da drin steckt sozusagen, sehe ich aber von wo geht die. Welche Schritte macht die und wo geht's wieder raus? Also wenn ich sozusagen das ganze Netzwerk sehen kann, kann ich sozusagen die Nachricht im Netz verfolgen und sehe, wer hat die an wen geschickt.
Ja.
Und genauso bei der großen Nachricht.
Und
ja, das ist halt sozusagen natürlich ein Problem. Und du siehst halt auch, du kannst nicht nur sozusagen die Größen der Mails korrelieren, sondern natürlich auch die Zeiten, weil jeder Mailserver nimmt die Mail entgegen, packt die aus, sieht, ich muss sie da und dahin schicken und schickt die dann gleich weiter. Und damit kannst du auch sozusagen von der Zeit her ziemlich genau den Weg mit nachfolgen. Also du hast ein paar Indikatoren, wo du sagen kannst, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit kam die Mail von hier und ging die an da. Also für jemanden, der wirklich sozusagen einen Überblick über das gesamte Remailer-Netzwerk hat. Und ich sag mal, wenn wir jetzt sozusagen an die Enthüllung von Snowden denken, ist das Szenario ja gar nicht so unrealistisch. Also die NSA hat eben diesen Netzüberblick und kann halt das, also...
Ja, beziehungsweise große Backbone-Betreiber. Also...
Ja, also insofern war das ein Problem und das hat sich dann haben sie wieder ein paar Leute hingesetzt und haben wieder überlegt. Haben gesagt, an sich ist das Design ja cool, aber so richtig cool ist es eben nicht. Und spätestens hier, das ist eben das der Punkt, was ich vorhin überlegt habe, kam dann jemand sozusagen ins Spiel, der David Shom heißt. Und der David Shom hat schon Mitte der 80er Jahre so sich sozusagen so ein theoretisches Konstrukt überlegt, wie man sozusagen anonym kommunizieren kann. Und er hat es damals noch Mixnetz genannt, also Mixnetze. Und seine Idee war letztlich, dass man so eine Nachricht losschickt und die Nachricht wird aber sozusagen nie als großer Brocken verschickt, sondern die wird, es gibt sozusagen so feste Paketgrößen. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, sagen wir 1 Kilobyte, um jetzt irgendeine Zahl zu sagen, also es stimmt nicht, nee, aber ich habe es gerade vergessen, wie viel das genau waren, aber sagen, so eine Nachricht wird sozusagen in 1 Kilobyte große Stücke zerhackt. Und wenn ich halt so, sag mal, eine übliche Mail sind so 4 Kilobyte, wenn ich so als Text drunter schreibe. Und das heißt, also eine normale Mail wird halt in vier Teile zerhackt und die wird dann halt sozusagen ins Netz geschickt. Mhm. Und wenn ich halt ein Bild schicke mit 4 Megabyte zum Beispiel, dann wird die halt entsprechend in, keine Ahnung, 4000 Teile zerhackt und halt auch ins Netzwerk geschickt. Und da sozusagen ist erstmal gewährleistet, dass alle gleich große Teile sind. Also sozusagen, und dann ist es halt, man muss dann halt aufpassen, dass wenn jetzt meine Mail halt 1 Kilobyte und 200 Byte groß ist, dann wird halt sozusagen der Rest dann mit, also die 200 Byte nochmal aufgefüllt mit Müll, sodass das wirklich garantiert ist, dass jedes Paket wirklich ein Kilobyte groß ist. Und dann schickt man die los und die landen dann sozusagen bei dem ersten Mailer in der Kette und der wartet. Der schmeißt sozusagen alle Nachrichten, die er kriegt, in einen großen Pool und wartet eine zufällige Zeit und schickt dann die Mail weiter. Oder eben eine Anzahl von Mails. Und dann gehen sie halt sozusagen an den nächsten, bei dem ist wieder dasselbe, der wartet, also die entpacken sozusagen wieder das Ganze, das was wir vorhin hatten, gucken, wo wir es hingeschickt werden, warten eine zufällige Zeit und geben das dann weiter und so weiter. Und so werden die dann quasi durchs Netz geschickt und kommen dann am Ende irgendwo an und der Endpunkt schickt die dann halt wirklich raus in die Welt.
Also der setzt die dann wieder zusammen, der letzte?
Genau. Und schickt die dann sozusagen als eine Mail dann raus. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen
wollte. Also das war das Mixnet.
Genau, das war sozusagen die Idee von dem Mixnet. Und das hat auch sozusagen dieser Typ 2 Remailer dann noch umgesetzt. Also dieser Typ 2 oder Mixmaster Remailer war das, was die das halt sozusagen dieses Prinzip umgesetzt haben. Und die haben sozusagen noch gesagt, Um diesen ganzen Traffic so ein bisschen zu verschleiern, generieren wir Zufallsnachrichten.
Ah, das war die hat also
genau.
Hat sich vorhin auch schon mit überlegt.
Also sozusagen ich generiere einfach noch irgendwelchen Müll-Traffic, der sozusagen aussieht wie eine ganz normale Mail von außen und die schicke ich halt auch mit durch die Gegend. Und wenn die halt bei dem Endpunkt ankommt, der kann erkennen, dass es Müll ist und schmeißt die einfach weg. Und dadurch ist sozusagen nochmal so ein Verschleierungsschritt mit da, der auch hier sozusagen die Struktur mit ist. Und es ist auch so, dass es meines Wissens bisher gegen das Netz nur einen wirklichen Angriff gibt. Und zwar ist in dem Fall ist ein aktiver Angriff, das heißt die NSA oder wer auch immer muss sozusagen wirklich richtig eingreifen und die müssen sozusagen wissen, dass irgendjemand jetzt eine Nachricht schicken will. Und in dem Moment halten die sozusagen noch die Nachricht bei dem ersten Mixmaster fest. Oder bei dem ersten Schritt. Und fluten das Netz mit eigenen Nachrichten. Die schicken nur auch sozusagen, die schicken nur überall rein, nur ihre eigenen Nachrichten, wo sie Anfang und Ende kennen. Und wenn das sozusagen das Netz saturiert ist mit eigenen Nachrichten, lassen sie die anderen los. Und verfolgen sozusagen alle Nachrichten. Und sie können sozusagen ihre eigenen rausfiltern, da wissen sie sozusagen die Pfade. Und dann gibt es eben eine, die sozusagen heraussticht, die dann durch das Netz durchläuft. Und die dann sozusagen, wo man dann Anfang und Endpunkt feststellen könnte. Also es ist aber aus meiner Sicht ein hochtheoretischer Angriff, weil auch die Mixmaster Software so gestrickt ist, dass wenn es jetzt mehr Mails gibt, generieren die auch mehr Zufallsmails. Also sozusagen auch da steigt sozusagen das Mailvolumen an sich an. Also es ist, wie gesagt, es ist eine Attacke, die auf dem Papier beschrieben worden ist, die es theoretisch gibt, aber die meines Wissens nie wirklich mal praktisch ausprobiert wurde. Also das kann eben doch sein, dass sie gar nicht wirklich funktioniert. Aber zumindest theoretisch funktioniert die. Ansonsten ist das wirklich auch gegen so einen starken Angreifer wie die NSA so vom Protokoll her zumindest sicher. Jetzt kann man immer noch gucken, Software ist in C geschrieben und so weiter und so weiter. Also,
aber die Theorie dahinter ist einfach erstmal so, dass sie gewissen oder den bekannten Angriffen auch eben mit den Dimensionen von einer Superagentur standhält.
Genau. Und das ist sozusagen hier immer bei diesen Remailern oder eben, also spätestens bei dem Mixmaster der Ansatz gewesen, dass man versucht, sozusagen den globalen Adversary, also den globalen Angreifer zu betrachten, der alle möglichen Mittel hat und man versucht, sich gegen den zu schützen. Und das scheint eben sozusagen bei Mixmaster zu funktionieren. Und es gab dann hinterher noch so ein paar Entwicklungen, die es aber eben nie wirklich in die Praxis geschafft haben. Also es gibt halt immer wieder theoretische Überlegungen und Forschungsarbeiten dazu. Aber das Mixmaster-Netz, also ich glaube Mixmaster ist so 99, 2000 entwickelt worden und seitdem ist das da und ist auch nicht mehr verbessert worden. Es gab ein paar Nachfolger, die auf dem Papier waren. Es gab einen, der hat es nochmal so zumindest bis zu einer Python-Implementation geschafft. und das war's. Mhm. Also sozusagen, wenn man heute anonyme Mails schicken will, geht es halt nur über diesen Mixmaster E-Mailer. Und sozusagen der Linux-Nutzer unter uns, für den ist es ganz einfach. Da gibt es ein paar recht einfache Tools, um das zu benutzen. Selbst wer, also es gibt so einen schönen Mail-Client, der heißt Mutt. Und der hat es quasi mit eingebaut, so eine Mixmaster-Schnittstelle. Und da geht's quasi, da kann man so eine anonyme Mail genauso einfach schreiben wie eine reguläre, nicht anonyme Mail. Und als ich das letzte Mal unter Windows geguckt habe, war das schon ein ziemlicher Krampf. Einschränkend muss ich vielleicht sagen, ich bin kein Windows-Nutzer. Vielleicht ist das für Windows-Nutzer total easy und total einfach.
Hast du denn die rechte Maustaste benutzt? Vielleicht waren da die geheimen Sachen versteckt die eigentliche Benutzung.
Aber das fühlte sich für mich damals nicht ganz so einfach an. Das ist ein Problem.
Genau, aber das ist ja eben dann zentral oder ausgelegt in Richtung E-Mail-Kommunikation. Genau.
Ja, und das, also man muss auch sagen, dass wenn man sich jetzt so anguckt, wie lange dauert es, bis so eine Mail ankommt, muss man ungefähr einen Tag schon rechnen. Also es ist halt nicht so wie, also heutzutage ist ja sozusagen, ich drücke auf Senden und dann kann man eigentlich gleich beim, also es machen ja auch viele, dass sie eine Mail schicken, zum Telefon greifen. Hast du meine Mail schon gekriegt?
Ja. das kann ich auch täglich.
Und das ist halt hier eben nicht gegeben, weil dadurch, dass es überall mal zufällig liegen bleibt und weitergeschickt wird. Also es gibt einige Remailer, die das sozusagen im Durchschnitt jede Mail nach einer Stunde wieder rausgeschickt haben. Es gibt aber auch in dem Netzwerk so einige Leute, die betreiben einen extra langsamen Remailer, der, also so das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat er so um die 40, 50 Stunden gebraucht, bis er die Mail weitergeleitet hat. Aber ich meine, man kann sozusagen als Nutzer auch sich die Punkte auswählen. Also man kann sagen, also man kann eben diesen einen speziell eben nicht auswählen zum Beispiel. Und ja, also aber so 1 bis 3 Stunden, glaube ich, liegen die bei jedem.
Ja, und man aber muss, ist ja auch sinnvoll. Also das ist ja wirklich mit dem Gedanken der Verschleierung, wann welches Paket reinkommt, beziehungsweise die Zusammenhänge eben, dass man da eine gewisse Menge aufsammelt und die dann wieder in einer anderen Reihenfolge rausschicken kann, dass die Zuordnung nicht gegeben oder nicht erkennbar ist. Dass in dem Hintergedanken muss man natürlich auch dann solche Sachen mit in Kauf nehmen, beziehungsweise eben nutzen.
Genau, und das ganze Prinzip wird dann so ein bisschen als Zwiebelprinzip auch bezeichnet.
Achso, nee, ich wollte jetzt gerade, weil du auch die Adresse aufgerufen hattest, vielleicht doch an den eventuell Windows-Nutzer oder den technisch interessierten Nutzer, denn
nee, ich wollte jetzt nur, also was ich hier gerade versucht habe, ist eine Seite aufzurufen, die Statistiken anzeigt und die hatte so eine schöne Matrix, aber aus irgendwelchen Gründen
schaffen wir es nicht.
Geht's nicht, also auch die wird nicht angezeigt. Aha. Mal gucken, hier habe ich noch eine. Also das ist jetzt sozusagen, okay, ja, bla bla bla, das ist halt, der hat irgendwie kein ordentliches Zertifikat. So, also ich habe hier mir ein, achso, hier sieht man Latenz. Also es gibt doch welche, die jetzt so mit einer halben Stunde agieren. 20 Minuten ist hier der schnellste. 24 Minuten, 26 bis zu 36 gibt es hier einige. Und dann hier 1,46, 1,31, 1,43, 2,05, 1,48, 4,29.
Ja.
Das ist das, was also, er hier sieht. Also es ist dann halt so, dass
4,5 Stunden.
Genau.
Würde dieser Knoten die E-Mails erstmal sammeln, bevor er sie weiter, oder die Pakete in dem Sinne sammeln, bevor er sie weitergibt.
Genau. Und wollte ich nicht sagen. Achso, nee, und es ist halt hier so, dass jeder Remailer quasi so einen Pinger laufen hat, der quasi permanent E-Mails auch ins Netz rausschickt und eben genau misst, wie lange sozusagen es dauert, bis Mails ankommen, wie viele Mails kommen überhaupt wieder zu mir zurück und so weiter.
Ja, genau. Und wie zuverlässig ist das Netz?
sagen wir so, es wird von Privatleuten betrieben.
Mhm, gut. Und, aber, nee, ist denn in dem Sinne auch eine, also ein Paket ist garantiert, dass jedes Paket ankommt? Denn ich sag mal eben wie Übersättigung und ähnliches, das Netzwerk, es kann ja dazu führen, dass Pakete verworfen werden.
Ja, also Paket heißt hier ja immer wieder, dass es so eine E-Mail-Nachricht ist, also die, oder so ein, ja, so ein Teil einer E-Mail-Nachricht. Ich sag mal, weiß ich nicht ganz genau, aber was man sozusagen als Endanwender hier wieder machen kann, ich kann bestimmen, dass die eine einzige Mail entweder nur einmal durchs Netz geschickt wird oder eben bis zu 9 Mal parallel geschickt wird.
Mhm. 9, okay.
Hm. Also 9 Mal ist sozusagen das Maximum.
Ja.
Und der Endrechner guckt dann halt wieder, dass alles ordentlich angekommen ist und schmeißt dann den Rest einfach weg.
Mhm.
Und insofern
kann man die Sicherheit, also die Transportsicherheit an der Stelle erhöhen.
Ja, ja.
Dass man,
also sagen wir, mein Gefühl ist, dass die eigentlich
zuverlässig laufen
sind, genau.
Ja.
Ja.
Ja, aber in dem Sinne ist das halt nur jetzt was für eine, ich sag mal, zeitlich gestreckte Kommunikation wie E-Mail möglich. Denn das eigentliche Thema, und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen mit anklingen lassen, das Zauberwort Zwiebel.
Genau. Ja, also das, was ich schon sagte, also das Prinzip, was hier dahinter steckt, heißt ja das Zwiebelprinzip, das Onion-Prinzip, weil es eben sozusagen wie eine Zwiebel sozusagen so
Schicht für Schicht,
Schicht verschlüsselt ist und dann wird halt jede Schale abgepielt und dann irgendwie kommt man dann zum Kern des Ganzen. Und ja, und da sind halt ein paar Leute auf die Idee gekommen, naja, das geht ja für E-Mails, das müsste auch für sozusagen für Internet surfen gehen. Also wenn ich eine Webseite besuche, müsste das doch auch irgendwie ähnlich gehen und so schnell und irgendwie schneller und so weiter. Und dann hat jemand, und das, da müsste ich auch gucken, weiß nicht ganz genau, wer das war, ist auf die Idee gekommen, so ein Onion-Routing ins Netz zu rufen und oder das zu entwickeln und ins Netz zu rufen. Und der hat es aber sich lizenzieren lassen.
Mhm.
Er hat sozusagen dann sozusagen eine Lizenz auf das Onion-Routing im Netz halt. Und die anderen Leute wollten aber eher eine freie Lösung haben. Es sollte sozusagen ein freies Protokoll sein, sollte freie Software sein und so weiter. Also war das nie, konnte man es einfach nie nehmen. Und deswegen hat man versucht, das Ganze ein bisschen zu modifizieren, das Prinzip ungefähr gleich zu lassen, aber das irgendwie so weit zu modifizieren, dass man nicht mehr unter diese Lizenz da fällt. Und da ist dann eben dann Tor daraus entstanden, als eine Sache. Und Tor geht jetzt hin und sagt, es gibt irgendwo in meinem Netz eine Liste von allen möglichen Tor-Servern. Also es gibt in dem ganzen Netz ganz viele Tor-Server, wie wir es hier eben auch bei diesem X-Master-Server haben, die einfach Verbindung annehmen und weiterleiten. Und dann, und also jedes Paket quasi weiterleiten. Und der Client geht jetzt im ersten Schritt zu diesem Verzeichnis-Server und sagt, ey, gib mir mal eine Liste von allen Tor-Servern, die du hast. Und dann kriegt er die und dann sucht er sich halt 3 aus. Und jetzt baut der Client sozusagen eine Verbindung zu dem ersten Server auf und versucht sozusagen das eine Verschlüsselung auszuhandeln und hat dann quasi eine verschlüsselte Verbindung irgendwann im besten Fall. Und darüber reden die dann. Da können sozusagen der erste kann jetzt mit dem, der Client kann mit dem ersten im Netzwerk reden. Und wenn das dann passiert ist, versucht der Client über diesen ersten Router mit dem zweiten im Netz wieder eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen und hat sozusagen, wenn das dann wieder geklappt hat, sozusagen eine äußerlich verschlüsselte Verbindung und in dieser äußerlich verschlüsselten zum ersten wird dann sozusagen wie so eine Teleskopstange weitergeschoben, wieder eine innen drin wieder weiter auch verschlüsselte Verbindung. Und das Ganze wurde hier mit der dritten Stelle gemacht, dass man sozusagen, also vom Client zu dem ersten Rechner hat man quasi eine dreifach verschlüsselte Verbindung. Und die sozusagen in dem Rohr gibt es das Rohr zum zweiten und darin sozusagen das Rohr zum dritten und der dritte gibt dann die Verbindung dann raus ins Netz. Also damit besuche ich dann letztlich die Webseite. Und da werden dann sozusagen die Daten hin und her geschaufelt.
Mhm.
Und das ist halt sozusagen vom Prinzip her ein bisschen anders als das originale Onion-Routing und ist halt sozusagen frei. Und das ist das, was sozusagen unter diesem Label Tor mitentwickelt worden ist und auch heute noch quasi in der Form benutzt wird.
Mhm. Denn damit hat man ja jetzt auch wiederum die Eigenschaften, dass der Erste nicht weiß, mit wem man am Ende kommuniziert, beziehungsweise auch der Dritte weiß nicht, woher die Verbindung kommt, weil er sieht als seinen Kommunikationspartner den Zweiten.
Genau. Ja. Also es ist, jeder kann immer nur sozusagen Vorgänger und Nachfolger sehen und mehr geht nicht. Es ist allerdings schon so, dass, also Thor hat verzichtet hier auf so Zufallstraffic, was wir vorhin bei den X-Master noch hatten, weil die Überlegung aus wissenschaftlicher Sicht ist, dass es eigentlich bis heute nicht klar ist, ob dieser Random Traffic überhaupt was bringt. Also es gibt da verschiedene Lager, die sagen, man kann das sozusagen über statistische Methoden rausfinden und rausrechnen oder zumindest zum guten Teil rausrechnen. Andere sagen, nee, dass das funktioniert. Und Thor hat sich sozusagen dann einfach hier für den praktikablen Weg entschieden, hat gesagt, wir lassen das einfach raus, weil das entlastet unser Gesamtnetz und das Netz wird auch dadurch einfach schneller, wenn wir diesen Traffic nicht mehr da haben. Und wenn es irgendwann dann sozusagen eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis ist, dass es was bringt, dann müssen wir uns halt Gedanken machen, wie wir das einbauen. Aber
bis dahin
lassen wir es einfach weg. Und deswegen, es steht auch, also es gibt von 2003, glaube ich, so ein Design Paper. Also so, wo das Design von Thor ein bisschen beschrieben wird. Und da steht auch ganz klar drin, dass es sozusagen das Ziel von Thor nicht dieser globale Angreifer ist. Also wenn man sozusagen so einen Angreifer hat wie die NSA, gegen den will Thor nicht schützen. Es kann sein, dass es zufälligerweise trotzdem klappt, aber es ist sozusagen nicht im Zielbereich, sondern dass sie haben bewusst sozusagen Schwächen in dem Design
in Kauf genommen,
einfach um die Praktikabilität und die Nutzbarkeit zu erhöhen. Und das, ja, das steht halt drin und das kommt jetzt auch sozusagen in der NSA-Diskussion immer wieder hoch. Also dass man jetzt, also weil die NSA natürlich auch versucht, Thor anzugreifen und auch andere versuchen, Thor anzugreifen, das wird dann gesagt, ja, und das schützt ja nicht gegen dies und das. Aber das ist ganz klar, steht das schon von Anfang an drin, dessen waren sich die Entwickler immer bewusst und sind sich auch bewusst, dass es eben nicht funktionieren.
Dass man die Dimension einfach nicht mehr damit beherrschen kann. Ja. Aber insofern, also hier ist, glaube ich, zeigt sich auch praktisch, entweder versuche ich derartige Sachen mit zu adressieren, also irgendwie mit zu berücksichtigen und bin dann bei solchen Laufzeitverzögerungen, Pseudobelastungen des Netzes, wie eben es bei Mixmaster der Fall ist, oder ich verzichte eben darauf und habe dann Geschwindigkeit und eine zeitnahe Nutzungsmöglichkeit.
Genau.
Genau. Aber in dem Sinne, der erste Schritt, beziehungsweise eben auch, wenn man davon ausgeht, dass der Angreifer nicht unbedingt gerade die NSA ist oder irgendeine globale Organisation, sondern man ja in der Regel den Angreifer direkt vor der Tür sitzen hat, also man spricht von dem Provider, der gerne mit zuguckt oder unter Umständen auch eingreift, denn Mobilfunkbenutzer oder sowas kennen ja auch diese Schwierigkeiten von vor einigen Jahren, dass man dann Zwangskomprimierung von Webseiten oder Bildern noch hatte und solche Spielereien, die der Provider einfach, also der hat knallhart in den Datenverkehr eingegriffen. Sprich im Prinzip, das eigentliche, das praktische Problem, was man hat, ist nicht die NSA, sondern das sind mal krass gesagt die Leute um einen herum.
Genau.
Und mit denen kann man ja wiederum eben denen kann man mit Thor eigentlich Herr werden.
Ja, auf jeden Fall.
Also alles, was so sich im nationalen Bereich bewegt, in einer gewissen Größe, da kommt man ja wirklich drum rum.
Genau, auf jeden Fall. Mhm. Und ich sag mal, also es gibt dann ganz viele einfache kleine Beispiele. Also was immer mal wieder genannt wird und was auch aus meiner Sicht gar nicht so weit weg ist von wirklich der Realität, ist, dass man auf Arbeit halt das Internet nutzen kann, auch für private Zwecke. Und jetzt hast du eine Mitarbeiterin, die irgendwie nach Schwangerschaft googelt und vielleicht sich einen Termin mit dem Frauenarzt online macht. Und das siehst du natürlich, wenn du sozusagen je nachdem, wie gut auch sozusagen dein Datenschutz ist, in welchem Land du bist und so weiter und so weiter. Aber dann kannst du halt Schlüsse ziehen und es
rechtzeitig kündigen.
Es gibt halt nicht wenige, die das dann halt auch kündigen. Oder genauso auch, wenn jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nach spezifischen Krankheiten sucht, weißt du, also das gibt dir sozusagen dann Hinweis als Arbeitgeber, dass vielleicht die Leistungsfähigkeit dieser Person nicht mehr so gegeben ist und dann wirfst du sie raus. Ich meine, es ist natürlich das Arbeitsrecht in Deutschland und USA und England und so weiter. Es wird unterschiedlich, es wird nicht in jedem Land hinhauen oder nicht so gut hinhauen, aber also das sozusagen, du hast einfach hier schon einen gewissen technischen Schutz, das Ganze zu machen. Oder was ich auch mal erlebt habe, das, also mir war das gar nicht bewusst, dass es wirklich gemacht wird, aber offensichtlich wird es gemacht. Du kannst ja sozusagen dir Webseiten bauen und guckst sozusagen, woher kommt dein Besucher. Du siehst ja die IP-Adresse von des Besuchers. Und da ist es wohl ganz konkret bei größeren Chemieunternehmen der Fall gewesen, dass die geguckt haben, kommt der aus dem IP-Adressbereich meines Konkurrenten? Wenn ja, da zeige ich ihm irgendwie eine nette Seite mit Kätzchenbildern. Und kommt der sozusagen irgendwo anders her, dann zeige ich ihm, was ich gerade an Research mache und wie toll ich bin und so weiter und so weiter. Das heißt, also wirklich in Abhängigkeit von dem von dem Ursprung wurden verschiedene Inhalte angezeigt. Und Leute, die sozusagen, also das ist halt Leuten aufgefallen, die sozusagen Konkurrenzanalyse gemacht haben. Die haben sich sozusagen die Webseiten ihrer Konkurrenz angeguckt und haben festgestellt, steht eigentlich nichts Interessantes da, sind aber in der Arbeitszeit nicht fertig geworden, haben das mit nach Hause genommen und haben zu Hause weitergemacht und haben festgestellt, was? Die Seite sieht doch ganz anders aus als noch vor 2 Stunden. Und da ist das dann halt aufgetreten. Und da ist halt, also auch, ich sag mal, durch Tor hast du halt auch eine beliebige IP-Adresse und kriegst dann halt auch verschiedenen Inhalt da zu sehen. Und also man kann halt also wirklich verschiedene Modelle entwickeln, warum man halt quasi Anonymität braucht und ja, und das kann man dann halt entsprechend einsetzen. Und am Anfang war es halt wirklich auch, also wie wahrscheinlich bei jeder Software, wenn es losgeht, da hast du irgendwie so ein kleines, ich meine, für Linux-Nutzer ist das eigentlich nicht ungewöhnlich, hast quasi so ein Daemon-Prozess, so einen Systemdienst gekriegt, musst dein Browser sagen, hier, mach mal Proxy auf so und so, fertig. Und also am Anfang, so als ich Tor kennengelernt habe, also das war 2004 oder sowas, also war vergleichsweise zeitig, war so, dass die, also das, der läuft sozusagen als sogenannter SOX-Proxy auf Port 9050. Das heißt, du sagst dem Browser, verbinde dich auf Port 9050, dann geht's los. Der damalige Firefox konnte aber mit SOX nur zum Teil umgehen. Der hat sich nämlich gedacht, wie DNS-Abfragen über SOX gehen, weiß ich nicht. Also mache ich die nicht über SOX. So, und das heißt sozusagen, die DNS-Anfragen sind halt im normalen Netz gelaufen, das heißt, dass jemand, der das beobachtet, sieht, okay, der will jetzt die Adresse von google.de haben und danach von, keine Ahnung, meinarzt.de oder von und dann könnte man zumindest auch schließen, was wird die Person wohl jetzt gerade so an Seiten abrufen. Und deswegen war damals sozusagen die Lösung, das sozusagen so verkettet zu machen. Also es gibt eine Software, die heißt Privoxy. Also das ist so ein eigener HTTP-Proxy, der sozusagen im Browser eingetragen wird und der dann sozusagen auf der anderen Seite seine Verbindung über Tor leitet.
Genau.
Und dann ist sozusagen alles nur über den eingegangen und dann war das gut. Das waren so die ersten Schritte.
Denn Firefox wusste damals, wie man mit einem Proxy umgeht und der Proxy konnte im Prinzip alle Funktionalität übernehmen von DNS-Auflösungen über Seiten abrufen.
Das Schöne an dem Privoxy war halt noch
das Caching
und der hat Werbung rausgefiltert.
Ach so, ja.
Also ich weiß noch, am Anfang habe ich dann irgendwie da hatte ich noch irgendwie so eine WLAN-Leitung, glaube ich, gehabt. Und da gab es hier diesen Waffel-Proxy. Genau. Und da habe ich irgendwie Privoxy, Waffel und...
Da hat das halbe Internet zu Hause gecached. Genau,
ja, na, weil das war einfach, das hat jetzt einfach Kosten gespart damals und das war perfekt. Ja, und irgendwann mit Flatrates und so weiter war dann irgendwie, brauchte man Waffel nicht mehr, dann fiel eine Komponente weg. Genau, und das, also
okay. Genau, aber die Software hat sich ja weiterentwickelt, also denn den Privoxy braucht man nicht mehr. Also der
wird nicht mehr mit installiert.
Genau. Der Firefox ist mittlerweile so gut geworden und kann auch die DNS anfragen. Genau,
also irgendwann ging das mit dem Firefox ganz gut, aber dann hat man festgestellt, naja, jetzt habe ich zwar da mein Proxy eingetragen, aber wenn man das sozusagen jetzt die Nutzer beobachtet, die da draußen ihren Firefox meinetwegen anhaben oder irgendeinen anderen Browser, die lassen zum Beispiel noch Cookies zu. Und die lassen sozusagen, schalten halt ihren Firefox in den Tor ein und aus und sozusagen die Cookies bleiben aber über beide Sitzungen gleich. Das heißt, auch da kannst du gewisse Korrelationen fahren. Dann wurde irgendwann klar, dass du auch sozusagen über JavaScript die History vom Browser auslesen kannst. Also kannst du sagen, gucken von der Ferne, was hat der Typ vorher an Seiten besucht. Also und es wurde immer klarer, dass die Browser Schwachstellen haben.
Eine Schwachstelle und, sind.
Ja, genau. Also eigentlich ein wirklich riesengroßes Problem sind. Und da hat dann auch einer von den Entwicklern sich hingesetzt und hat sozusagen versucht, so einen so ein Angreifermodell zu entwickeln, was für Schwachstellen gibt es denn überall im Browser, und hat dann ein Plugin entwickelt für den Browser. Mhm. Also das den Tor-Button. Mhm. Also am Anfang war das halt auch, also der Tor-Button nur ein einfacher Umschalter zwischen Proxy an, Proxy aus. Und irgendwann wurde das halt so eine Mega-Software. Mhm. Und dann ist es aber sozusagen, ging es sozusagen immer noch weiter. Und man hat gesehen, dass es im, also jetzt sozusagen Beispiel war der Firefox, im Firefox selbst, im Code des Firefox sozusagen da Schwachstellen gibt. Und eigentlich, um die auszuschalten, reicht das Plugin nicht mehr, sondern du musst eigentlich den Firefox anpassen. Du musst sozusagen da ein Patch einbauen, und dann hat man halt versucht, das bei Mozilla einzureichen. Und die haben gesagt, wenn wir das annehmen, dann wird die Webseitenanzeige halt, sieht dann scheiße aus bei bestimmten Webseiten, und kann man machen.
Kannst du mal ein Beispiel kurz machen, weil mit dem verbinde ich jetzt gerade nichts.
Fällt jetzt gerade nicht ein. Also dazu bin ich jetzt doch zu unvorbereitet. Also, aber es gab halt also einige Patches, und da sind eben dann die Leute hingegangen und haben gesagt, okay.
Machen wir unseren eigenen Browser.
Machen wir, also genau, wir sozusagen in Anführungsstrichen forken den Firefox und pflegen da unsere Patches ein und machen sozusagen den Firefox, binden da das
den Tor-Button mit direkt. Ein.
Und am Ende ist es dann halt so, dass sie quasi so ein Paket ausliefern mit Firefox, Tor-Button, mit NoScript momentan und mit der Tor-Software.
Also so ein komplettes Paket.
Genau, so ein fertiges Paket. Und das startet man halt. Und das startet halt im Hintergrund dann Tor jetzt und im Vordergrund dann der Tor-Browser, heißt der, also der Firefox. Und dann gibt man halt seine URL ein und surft im Netz und alles ist gut. Mehr oder weniger. Also, ja, es stellt sich nämlich eben draus, dass die Pflege von so einem Firefox, also auch von einem eigenen Firefox, auch nicht ganz so trivial ist. Also sozusagen, Firefox hat ja eine unglaubliche Zahl an Entwicklern, die da dran sitzen. Und Tor nimmt sozusagen immer die Stable, also diese Long-Term-Dings, das heißt. Und macht also nicht jedes Release mit, sondern macht quasi immer nur alle N-Release. Also immer sozusagen, wenn Firefox eine neue so eine Long-Term-Support hat, dann springt Tor dann sozusagen auf die neue Long-Term-Support. Und da gab es vermutlich vor ein paar Jahren mal den Fall, also dass der Firefox selber einen Bug hatte, der sozusagen in diesen neueren Versionen schon behoben war, aber in diesem Long-Term-Dings noch nicht behoben hat. Und da hat jemand versucht, sozusagen über diesen Bug sozusagen in den Tor-Browser sich reinzuhacken und auch Nutzer zu de-anonymisieren. Und das war damals ein Problem, und ich meine, das kann halt jederzeit wieder passieren, das ist halt so. Und vor kurzem gab es halt auch so einen, also ich würde ja sagen, Fehler im Firefox, der aber halt zum großen Teil auch dem Tor-Projekt mit angelastet wurde, und zwar mit dem Keypinning. Also so die, wenn du...
Die SSL, das hat man ja in der...
Genau.
Ja.
Und also da ist es so, dass das ist für die addons.mozilla.org und für ein paar andere Mozilla-eigene Seiten, die laufen über dieses normale Keypinning von dem Browser, von dem Mozilla, sondern für die gibt es irgendwie, wenn ich richtig in Erinnerung habe, so eine extra Bibliothek, die sich aber aushebeln ließ. Und du könntest sozusagen dem Mozilla dein eigenes Zertifikat anbieten, das hat er dann akzeptiert für die Seite. Und dann, wenn du sozusagen in dem Add-on-Store halt noch ein Plugin liegen hast, was eben noch ein bisschen Blödsinn machst, kannst du das quasi den Nutzer davon überzeugen, das runterzuladen. Und dann hast du sozusagen den Browser in der Hand. So Pi mal Daumen funktioniert der Angriff. Also es ist, ich muss mal die Beschreibung verlinken, und das lag im Wesentlichen auch, auch an dem, also das NoScript, was damit ausgeliefert wird, das updatet sich halt über das als addons.mozilla.org. Und das glaube ich, also das sozusagen, dass die Tor-Browser-Entwickler das zugelassen haben, war vermutlich eben auch ein Fehler im Nachhinein. Also das, aber auf der anderen Seite sagen die auch, dass das NoScript hat so viele, also der Update-Zyklus ist so enorm hoch, dass sie auch gar nicht hinterherkommen, sozusagen das alles manuell zu prüfen und dann zu sagen, wir machen quasi, lassen es zu. Also da gibt es jetzt auch, glaube ich, ein paar Diskussionen, wie man das in Zukunft einfach besser lösen kann.
Aber grundlegend halt, ein Browser ist eine so komplexe Software mittlerweile geworden, das ist nicht einfach mehr HTML oder sowas, sondern es hängt ja immer noch JavaScript und CSS mit hinten dran. dass es eben schier unbeherrschbar ist, so ein Ding ordentlich zu pflegen oder auch erstmal überhaupt ordentlich zu programmieren.
Genau.
Bis dahin, dass eben viele solche Schwachstellen also nicht öffentlich bekannt sind, sondern unter Umständen nur gewissen Leuten. Und die dann natürlich entsprechend auch die Möglichkeiten, die Angriffe nutzen, ausführen können.
Ja. Genau, und das Gute ist aber, was mittlerweile hat sich auch so bei Mozilla so ein bisschen die Ansicht geändert. Also die finden halt diese Patches doch ganz, ganz sinnvoll. Und so seit Juni, Juli so gefühlt, gibt es so ein Uplifting-Projekt bei Mozilla, die sozusagen sich die Patches von dem Tor-Browser-Team angucken und die dann gezielt in den Mozilla, also in den Haupt-Firefox wieder mit reinholen. Und also das ist halt natürlich jetzt, also wir haben ein großes sozusagen Backlog, was sie jetzt aufarbeiten, aber es ist, also bei dem Meeting waren, ich glaube, 5 Mozilla-Ingenieure, also Mozilla-Entwickler mit dabei, die sich sozusagen nur darum kümmern, also die stecken da auch schon einiges an Manpower mit rein.
Das ist ja wirklich beachtlich.
Ja, ja.
Mir fehlen nämlich als Pendant einfach nur ein GR Security und der Kernel.
Ja. Genau.
Das ist ja auch so eine kleine Erfolgsgeschichte, dass man da vor Jahren einfach schon die Probleme der heutigen Zeit behoben hat und in dem Sinne sich teilweise jetzt einfach nur noch der Kernel an dieser kleinen Schatzkiste da bedienen braucht.
Aber da wird mir immer gesagt, dass die GR Security Leute ein bisschen, sagen wir, schwierige Zeitgenossen sind. Das kann ich aber auch nur so wiedergeben, ich weiß es nie. Also, dass die irgendwie auf speziellen Lizenzen, also wenn ich mich richtig erinnere, also wie gesagt, das ist auch nur tief in meinem Gehirn vergraben, dass die irgendwelche speziellen Lizenzen haben wollten oder, also das irgendwie war die Zusammenarbeit mit denen nicht ganz so trivial, glaube ich. Und das war das Problem, dass das GR Security zwar an sich ein wirklich cooles Projekt ist, aber sag mal, die Zusammenarbeit war nicht einfach. Ich glaube auch insbesondere für Debian, die ja auch so viel Wert auf freie Lizenzen und so weiter legen. Aber wie gesagt, die ganzen Details, die müsste ich auch nachgucken. Das ist jetzt, also ignoriert das am besten, was ich gerade gesagt habe.
Aber eben an der Stelle existiert das Ganze eben auch noch in Kombination Tor und Firefox, sodass da in gewisser Weise ein paar Aufräumen oder eben eigentlich eben Verstärkungen im Sinne von Aushärten des ganzen Browsers, also den etwas robuster machen, von Tor geleistet wurden, die dann jetzt natürlich auch mit in den eigentlichen Quellcode einfließen können.
Genau.
Und genau, also insofern ist das ja eigentlich jetzt so von der Beschreibung her, wie wir es jetzt zeitlich präsentiert haben, die Tor-Software mit, eben mit dem ganzen Hintergedanken der Anonymität, dass man an der Stelle verschiedene Angreifer hat, verschiedene Sachen im Prinzip oder Anforderungen hat, verschiedene Dinge in dem Sinne bewältigen will. Und daraus ist eben dieser, ich glaube, Tor-Bundle heißt es doch, gell?
Tor-Browser-Bundle. Oder einfach Tor-Browser.
Tor-Browser. Entstanden, genau. Den man sich halt runterladen kann. Und auf den Knopf drückt und dann funktioniert es.
Genau, also das ist so die Idee.
Naja, so ist doch auch die Praxis.
Ja.
Also, dass der heutige Stand der Software in dem Sinne so komfortabel ist, dass man ihn auch einfach nur benutzen kann.
Genau. Also Tor hatte auch wirklich viel Arbeit reingesteckt, das ist auch benutzerfreundlich zu machen. Also da gibt es eine UX-Designerin.
Echt?
Oh. Ja, die hat sozusagen ihre Master- oder Promotionsarbeit verwendet, sozusagen da das UX-Design zu verbessern, und die ist jetzt eben seit kurzem als UX-Teamlead sozusagen an Bord und versucht halt sozusagen die User Experience, also das Feeling für den Anwender mit zu verbessern und das zu verschönern und so weiter. Und die hatte eben sozusagen, also das, wenn ich mich richtig erinnere, war ein Teil ihrer Arbeit, dass sie Leute gebeten hat, also waren Mac-Nutzer, die sollten halt den Tor-Browser runterladen, installieren und irgendwie zwei Seiten aufsuchen. Das war sozusagen die eines der Aufgaben. Es waren noch mehr. Und es war aber super interessant. Also sie hatte das alles eben auf Video aufgenommen und hatte uns dann mal schon vor einigen Meetings das mal so gezeigt, was da, also wie die so reagiert haben und wo die Schwierigkeiten waren und so weiter. Und das ist halt, finde ich schon unglaublich interessant zu sehen, wo es Stolpersteine gibt, die du gar nicht siehst. Weißt du, das war schon echt
Ja, klar, wenn du es professionell angehst, wenn du in dem Sinne ordentlich untersuchst, eben hier auch mit Probanden, dass man schaut, wo haben sie praktisch die Probleme, und teilweise ist es ja wirklich, du hast die Schrift an der falschen, also ungünstig gewählt, oder du hast im Prinzip die Knöpfe an der falschen Stelle platziert. Sie sind halt unten anstatt da oben, wo der Text ist, und ähnliche Fehler, die man ja einfach begeht oder begehen kann, die einem unterlaufen können. Und das ist dann, glaube ich, interessant, wenn man das ordentlich, also professionell angeht und aufdeckt und aufarbeitet.
Genau. Und ich kann mich noch erinnern, also so der klassische Windows-Desktop ist ja so, dass du sozusagen dein Fenster hast oder das Programm. Und oben rechts in der Ecke ist der Schließen-Knopf, Vergrößern und Verkleinern-Knopf. Und
was? Na, bei Mac ist das halt alles links.
Ja, also mir ist es bei Ubuntu aufgefallen, dass die angeblich auch so Benutzertests gemacht haben. Und da sind die auch auf die Idee gekommen, das alles nach links zu bewegen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es war vor vielen Versionen mal so. Und damals fand ich das auch ziemlich ungewöhnlich. Aber ich dachte, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Aber in der Tat fühlte sich das nach kurzer Zeit wesentlich besser an, als das rechts zu haben, muss ich sagen. Also,
okay. Also ich habe nur noch gar nicht derartige Knöpfe und
Rahmen. Also ich mittlerweile auch nehme, aber damals habe ich gerade irgendwie hatte ich so meine Ubuntu-Phase, und da habe ich mich mal drauf eingelassen, und es fühlte sich einfach wirklich besser an, diesen Knopf da oben zu haben.
Aha. Denn Apple hat es ja insofern auch wegrationalisiert. Da ist kein Kreuz, kein Unterstrich oder das Quadrat, sondern das sind einfach nur farbige Punkte.
Okay,
So, drei Punkte. Und eben nach einer kurzen Eingewöhnung weißt du dann, was das ist. Also du brauchst diese Symbolik oder ähnliches nicht mehr, was nämlich auch diese Dinger wieder groß, also die Symbole machen es halt groß, du brauchst wieder mehr Platz und ähnliches.
Aber das frage ich mich,
warum es auf links liegt, ich dachte, das ist einfach eben eine Spielerei von Apple.
Also warum es Apple macht, weiß ich nicht, aber Ubuntu hat es damals damit begründet, dass die richtig Tests gemacht haben mit Anwendern. Und es sich herausgestellt hat, dass es links wesentlich besser, also es ist schneller zu erreichen, es ist irgendwie, man sieht es schneller, man erreicht es schneller, und deswegen war es halt dann irgendwie ein Vorteil.
Es könnte vielleicht sein, dass die Masse der Oberflächen ist halt links ausgerichtet, entworfen, sprich im Prinzip, dass Knöpfe, Eingabefelder und alles eher links angeordnet sind, und dementsprechend ist der Mausweg nach da oben kürzer.
Ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, bei mir ist es Windows Shift C.
Genau. Ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt jemand zum ersten Mal an so einem Apple-Rechner sitzt, wie
der kriegt er
mit, dass das Fenster zu schließen ist? Oder wie kriegt er das geschlossen?
Das ist halt schwierig. Das, was ich beobachtet habe, dass Leute auch grundlegend so vor dem Mac erstmal mit dem Krampf sitzen. Also vor allen Dingen, wenn es noch schlimmer ist, wenn die Leute vom Windows herkommen. Das weiß ich, das ist eine ganz andere Welt. Denn Mac hat auch keine Menüleiste. Das ist halt auch das interessante Konzept, sondern die haben einfach die Menüleiste komplett oben an den Rand gelegt. Nicht das individuelle Fenster hat die Menüleiste, sondern oben ist die allgemeine. Inklusive, dass man immer oben den Apfel hat. Oben links ist im Prinzip dieses Systemmenü und diverse Sachen. Da den Einstieg zu finden, ist halt was anderes, was gewöhnungsbedürftig ist, aber ich weiß es nicht halt, wie es ist, ob es der Spieltrieb dann macht, dass man eben dann da drauf klickt, oder ob es eventuell auch mit irgendwelchen Hinweisen, also so kleinen Bubbles, also ein paar solche Sprechblasen, dass die einen darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, wie man es in dem Sinne rausbekommt, dass da was ist. Oder ob man einfach nur ein Handbuch in die Hand nimmt.
Also das, was alle beim ersten Mal lesen, erstmal benutzen des Rechners lesen.
Oh, aber bei Handbuch, vor ein paar Monaten kursierte bei mir so im Umfeld ein YouTube-Video zu Handbüchern. Also, wie wurde das Buch im Mittelalter eingeführt? Als die Leute.
Ich weiß das nicht. Das Handbuch zum Handbuch sozusagen.
Richtig. Und das war nämlich dann die Krönung bei dem Ganzen.
Ja, okay.
Also im Vorher war es ganz klassisch, nur mit Schriftrolle aufziehen und alles. Und dann kamen die Bücher, die man aufklappen musste und lesen und Seitenblättern. Und die Innovation war eben dann dabei, man hat ein Handbuch eingelegt.
Eine Handrolle dann vermutlich.
Nein, 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 genau das, so. Genau das war nämlich, das fand ich eben okay. So bezeichnend. Ja. Dass man auch diesen Fehler begeht, man ja auch selber bei Programmen und Ähnlichen. Man legt dem Anwender irgendetwas bei, im besten Falle eben irgendetwas, was er gerade eigentlich erlernen will.
Ja, genau.
Genau.
Bitte installieren Sie das Programm, um zu lernen, wie das Programm installiert wird.
Richtig, genau so. Ja, und diesbezüglich ist eben die UI, UX nicht unerheblich, wie man in dem Sinne ein Programm an oder eine ein Programm aufbaut, die Dialoge wie, zur Anordnung oder in dem Sinne, wie man sich ausdrückt, die Texte in dem Sinne. Und ist eben dann interessant, wenn man wirklich mal ein Professionelles hat, also jemand, der das entweder gelernt hat oder mindestens sich eben ordentlich damit auseinandersetzt. Und ich finde es halt auch interessant für ein Open-Source-Projekt, dass die solche Energie da reinstecken.
Ja, das ist halt, also ich denke, das ist allen im Tor-Projekt bewusst, dass sozusagen der Kern sind halt die Nutzerinnen und Nutzer.
Ja.
Also und die, denen soll es möglichst leicht gemacht werden, die Software zu benutzen.
Genau.
Und je leichter, desto besser.
Das ist ja ein bisschen das, was wir Techniker nicht so haben, denn man denkt...
Es darf nur Techniker das Programm benutzen dürfen.
Ja, genau, da ist dann die Hürde entsprechend so gesetzt, also spontan fällt mir Emacs oder VI ein.
Genau, aber was mir da gerade einfällt, sozusagen, was worüber ich oder wir jetzt gerade reden, ist ja nur ein Teil von Tor. Also das sozusagen das dieses Core-Tor-Programm, also Leute sagen auch Little-T-Tor, also sozusagen diese Software, was ich vorhin beschrieben habe, in der Tor-Browser, sind quasi zwei, in der Tor-Button, sind drei Komponenten aus einem Universum von, ich glaube, 50 Projekten, die es innerhalb von Tor gibt. Also es gibt da noch eben ganz viel mehr. Und eine Hauptaufgabe habe ich noch gar nicht mit erwähnt von Tor, das ist nämlich so Zensurumgehung. Und ein Teilprojekt heißt Uni. Weiß aber nicht, also was es genau heißt, weiß ich nicht, aber die versuchen halt letztlich Zensur zu messen. Und was die machen, da kannst du eine Software installieren, die heißt Uniprobe, lässt die laufen und der versucht halt verschiedene Webseiten aufzurufen. Oder halt, was sie auch machen, ist einfach so Raspberry Pis in alle Welt zu verschicken. Die kannst du dir irgendwie an deine Netzwerkdose klemmen und dann lassen die diese Probes laufen und schicken die halt an so einen Uni-Server. Und dann gucken die halt, was für eine Webseiten lassen sich aufrufen, welche sind gesperrt oder wo gibt es Probleme und so weiter und so weiter.
Na, oder im Prinzip, wo stimmen die Inhalte nicht, wie du es vorhin erläutert hattest mit dem Chemiekonzern.
Richtig. Und da ist es natürlich so, dass das, ich sag mal, jetzt eine normale Seite, wie jetzt, ich sag mal, meine Homepage wird vermutlich eher nicht gesperrt werden. Oder irgendwie, was weiß ich, je nach Nahverkehrsbetriebe, das interessiert meist niemanden, sondern es sind halt in der Regel Seiten, die, ich sag mal, kontroversen Inhalt haben. Also Pornografie, Oppositionsparteien, also generell so politische Sachen öfters mal und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich, also was die Software macht, ist halt genau diese Seiten, die jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, gesperrt zu werden, aufzurufen. Und das Problem ist natürlich, dass sozusagen das auf den Nutzer, dem der Internetanschluss gehört, auch wieder zurückfallen kann. Also das heißt, wenn du halt irgendwelche verbotenen Seiten aufrufst und das quasi im Akkord machst, könnte es sein, dass jemand mal bei dir vorbeikommt und sagt, ey, das gefällt mir aber nicht, was du hier machst.
Ja.
Und das versuchen die halt sozusagen ihren Anwendern auch mitzugeben. Die versuchen sozusagen die Anwender aufzuklären und haben sozusagen, bevor du die Software installierst und in den Betrieb nehmen kannst, so eine große, also so eine, sagen wir, zweiseitige Erklärung von Risiken, die du haben kannst. Und ich meine, jetzt kennen wir alle, die größte Lüge im Internet ist halt hier, ja, ich habe die AGB gelesen und verstanden. Und hier ist natürlich genau die Gefahr, dass man das Feld einfach überspringt und sagt, ja, habe ich alles gelesen und verstanden. Und deswegen, und da muss ich sagen, da sind wir die Kinnlade runtergeklappt, als wir es gesehen haben. Die haben sich ausgedacht, dass sie am Ende dieser Risikoseite einen kleinen Test machen mit zwei Fragen, die sozusagen das Verständnis des Textes abfragen. Und wenn du die Fragen richtig beantwortest, kommst du dann sozusagen überhaupt weiter. Sonst startet die Software gar nicht. Und das fand ich schon cool, weil du dann, ich meine, natürlich kannst du immer noch sagen, die haben das vielleicht doch nicht verstanden und so weiter, aber Es ist, ist so ein kleiner Schritt, wo du halbwegs sicherstellen kannst, dass die das wirklich gelesen haben und vielleicht auch verstanden haben, was, was das ist. Also dass sie auch sozusagen mit dem Risiko, was sie auf sich nehmen, also dass sie das auch bewusst auf sich nehmen.
Ich hatte jetzt eher an die andere lustige Sache gedacht, dass man Haken sie, ersetzen Sie bitte hier nicht den Haken, wenn Sie die AGB gelesen haben. auf das dann genügend Leute nämlich genau den Haken setzen, wenn sie
genau
ihrem alten Muster folgen.
Ich meine, ihr kannst immer noch sozusagen mit Probieren rausfinden, was jetzt die richtige Kombination ist, aber es, ich fand das sozusagen vom Ansatz her ziemlich cool, dass das so über so ein Quiz, das
naja, es blockiert erstmal. Also genau. du hast nicht diesen ganz normalen Fluss und durch und weiter, sondern du bist in dem Sinne erstmal, das ist zum Beispiel beim Java, also hier bei VirtualBox, also die, also ich glaube, es ist alle Oracle-Software oder sowas, muss man auch diese Liste nach unten scrollen.
Ja, aber drückst du also früher gegen die Enter-Taste zu drücken und da.
Nee, die funktioniert, also die funktioniert nicht.
Okay.
Ha. Also man muss wirklich schon scrollen oder mit den Cursor-Tasten. Ja, genau. Finger kurz drauf gehalten, fertig.
Aber ich weiß, es gab früher auch so Software, die hat sozusagen auch die Zeit gemessen,
oh mein wie lange Gott. Das dauert.
Also wenn du zu also offensichtlich zu schnell warst, wurde das auch nicht akzeptiert. Ja, also das fiel mir jetzt nur gerade so am Rande noch mit ein, das fand ich irgendwie nicht recht spannend, wie die das da halt so umgesetzt haben.
Eine ganz besondere User Experience.
Genau, genau. Ja, und genau, das so, um wieder zurück zu dieser Tor-Software zu kommen. Und da hat sich nämlich so im Laufe der Zeit rausgestellt, dass es ja diverse Länder gibt, die einfach Zensurmaßnahmen haben, die einfach sagen, hier, diverse Seiten dürft ihr nicht besuchen. Und, und es war eben sozusagen so ein, ich glaube am Anfang eher ein Nebeneffekt, dass Tor durch die Konstruktion eben dieses Zensursystem umgehen konnte. Und, und dann haben aber Leute wirklich bewusst sozusagen weitergeforscht, was kann man denn tun, damit sozusagen Tor auch dafür geeignet ist. Und da ist dann relativ viel Geld auch sozusagen in die Forschung reingeflossen und also der ein Ansatz war eben, dass man das Bridges baut. Also bisher ist es ja so, dass was ich vorhin gesagt habe, dass diese Liste von diesen Verzeichnisservern, die kann man runterladen. Und die lädt sozusagen nicht nur der Tor-Client runter, sondern quasi jeder beliebige Mensch in der Welt kann zu dem Rechner gehen und sagen, gib mir doch mal eine Liste von allen Tor-Servern. Und dann wird die halt übermittelt. Und dann kann natürlich jetzt der Sensor sagen, okay, ich lade mir die Liste runter und trage quasi alle IP-Adressen, die da drin stehen, in meine Sperrliste ein und lasse keine Verbindung mehr zu. Und sozusagen dadurch, dass dann, also die Clients können keine Verbindung ins Tornetzwerk mehr aufnehmen, Spiel aus, könnte man sagen.
Ja.
Und deswegen war eben der erste Ansatz zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal so einen separaten Pool von geheimen ersten Eintrittspunkten ins Netz, die sogenannten Bridge-Server. Und sozusagen dadurch, dass der Sensor die nicht kennt, kann er die halt nicht sperren. Und sozusagen man bildet sozusagen so eine Brücke in das Netzwerk und von dem ersten werden dann weiter normale Torverbindungen aufgebaut und die Nutzer können wieder surfen.
Ja gut, aber geheim, also wie will man die Liste geheim machen, beziehungsweise wenn sie geheim ist, dann weiß sie natürlich auch nicht der Nutzer.
Genau. Deswegen, also es gab dann sozusagen drei Wege, die zu verteilen. Zum einen gab es eine Webseite, gibt es die auch noch, die heißt bridges.torproject.org. Da kann man hingehen und sagen, gib mir mal irgendwie eine
Liste.
Also nicht die Liste, sondern und dann werden drei zufällig ausgewählte Bridges ausgegeben. Und dann gibt es dann halt so ein paar Spielereien noch, dass man sagt, also wenn jetzt dann immer wieder dieselbe IP-Adresse kommt, kriegt ihr immer wieder dieselbe Liste von Bridges. Oder ja, es gibt halt sozusagen für die Tor-Rechner selber nochmal einen speziellen Pool von Bridges, die da nur verwendet werden. Und dann, also sozusagen der Gesamtpool aller Bridges wird erstmal gedrittelt. Es geht ungefähr zumindest. Also ein Drittel der Bridges gehen über die Webseite raus. Ein weiteres Drittel gehen dann über E-Mail raus. Und ein weiteres Drittel ist komplett geheim. Also da, die werden quasi nur im persönlichen Kontakt weitergegeben oder wurden. Und dann, wie gesagt, bei Mails ist es halt so, du musstest von einem Mail-Account einfach eine E-Mail schreiben, hier get bridges und dann hast du eben auch eine Adresse, also wieder drei Adressen gekriegt. Und bei dem anderen war es halt wirklich so, dass dann Leute sozusagen direkt das Tor-Projekt kontaktiert hatten, die irgendwie bekannt oder vertrauenswürdig waren, wo man gesagt hat, ich brauche hier so und so viele Adressen und hat die dann an Leute weitergegeben. Und das hat eine ganze Zeit gut funktioniert, bis dann irgendjemand in China auf die Idee kam, den ganzen Pools abzugrasen. Also ich meine, es gibt ja genug chinesische Nutzer. Mhm. Und die haben sie, also da gibt es in sozusagen im Rahmen dieser ganzen Zensurmaßnahmen so eine 50-Yuan-Gang zum Beispiel. Also das sind Leute, die kriegen so einen kleinen Geldbetrag, um sozusagen Kommentare zu schreiben. Also üblicher Fall ist, dass in China schreibt jemand einen Blogpost, die Regierung ist scheiße und gehört abgewählt und was weiß ich alles. Und dann hast du sozusagen binnen Minuten vielleicht 1000 Kommentare unter dem Blogpost, das ist die beste Regierung, die wir jeweils hatten und die tollste und guckt, was sie alles für unser Land getan haben und blablabla. Also so, dass jeder, der das liest, denkt, naja, was ist denn das für ein Idiot, der das geschrieben hat? Also, guck, was wir für eine tolle Regierung haben.
Propaganda. Mhm.
Ja, genau. Und das sind sozusagen Leute, die das einfach im Auftrag machen. Die kriegen halt ein bisschen Geld dafür und die sind vermutlich halt auch zur Webseite gegangen und haben quasi sich alle Bridge-Adressen geholt, solange bis halt dieser Pool aufgebraucht war. Also sind halt mit unterschiedlichen Adressen hingekommen und irgendwann hatten die quasi alles abgefischt und selber haben sie mit Mails gemacht. Also sozusagen ist die Bedingung war hier, dass man einen Google-Mail-Account brauchte, also weil sozusagen Tor sich überlegt hat, wenn du jetzt sozusagen beliebige Accounts zulässt, einen beliebigen Mail-Account zu kreieren, ist ja trivial.
Ja, genau.
Und Google hat relativ hohe Anforderungen, was sozusagen so automatisiertes Kreieren von Accounts betrifft. Also das ist vergleichsweise schwer. Und deswegen dachten sie, okay, wir nutzen halt hier Gmail, um sozusagen auch so indirekt
die Hürde
zu nutzen. Aber ich sag mal, wenn halt 1000 Einzelnutzer zu Gmail laufen und sich jeder einen Account anlegt und dann die Mail schickt, hat es trotzdem halt nicht wirklich funktioniert. Ja. Also sozusagen in recht kurzer Zeit wurden dann trotzdem die ganzen Pools zumindest von den Chinesen ermittelt. Und dann gab es halt sozusagen weitere Entwicklungen. Dann haben die gesagt, okay, wir versuchen sozusagen die Bridges sozusagen ein bisschen zu verstecken. Wir machen so, mir fällt nur das Wort Cover, also so eine Cover-Traffic, aber sozusagen, du machst so eine Verbindung auf zwischen dem Tor-Server und dem Endpunkt. Und nur wenn zum Beispiel der Tor-Server in einer bestimmten Reihenfolge anklopfen kann oder wenn er einen bestimmten Key präsentiert oder sowas, dann wird das überhaupt akzeptiert sozusagen. Und dann haben sie eben noch versucht, sozusagen auch nach außen die Verbindung zu verschleiern, sag ich mal. Am Anfang war es so, dass man diese SSL-Verbindung zwischen dem Tor-Client und dem ersten Tor-Relay recht gut sozusagen anhand der Traffic-Eigenschaften identifizieren konnte. Und dann hat ein Forscher sich hingesetzt und hat versucht, die Verbindung so weit zu modifizieren, dass es aussieht, wie als würde ein Firefox-Browser mit dem Apache-Webserver reden per SSL.
Ja.
Also das wurde halt so weit getweakt, dass es sozusagen von außen nicht mehr, also nur noch ganz, ganz schwer zu unterscheiden ist, das eine ist in Apache oder es ist eine Tor-Verbindung. Und dann hat man sozusagen sich dann das Ganze ein bisschen weitergetrieben und hat dann sozusagen so Pluggable Transports heißt das entwickelt, die dann so Traffic aussehen lassen wie eine Skype-Verbindung oder wie irgendwas, wenn Bilder hingeschnitten und hergeschickt werden oder sowas.
Also Tauschbörsen oder ähnliches.
Ja, genau. Also versucht sozusagen den Traffic so ein bisschen zu verstecken. Und jetzt mit den neuen Generationen ist das halt vergleichsweise gut. Also das gibt einige Regionen in China, die nur noch mit Tor, also wo man nur noch mit Tor eine Verbindung nach außen kann, also zu beliebigen Webseiten haben kann. Also in China ist es halt sehr, sehr stark dezentral organisiert und zeitlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also es ist ein bisschen schwer sozusagen, dass die Aussage generell und für alle Regionen zu treffen, aber es gibt in einigen Regionen, bei einigen Providern eben Sachen, wo man nur noch mit diesem OPS4 heißt das, Transport sozusagen ins Internet, also in das freie Internet kommen kann und jede beliebige Seite aufrufen kann.
Ist das hier richtig fester Bestandteil von Tor oder muss man dazu was?
Es ist fester Bestandteil von dem Tor-Browser. Also da kann man, da gibt es sozusagen so ein Menü, also man kann auf diese grüne Zwiebel da klicken und da gibt es irgendwie irgendwas zum Tor-Netzwerk, so ein Eintragspunkt und dann kann man sagen, mein Provider blockiert Verbindung ins Tor-Netzwerk oder sowas, heißt der Punkt, glaube ich, im Deutschen. Und wenn man das anklickt, dann kann man verschiedene von diesen Pluggable Transports auswählen und standardmäßig ist dieses OPS 4 eben mit ausgewählt. Mhm. Und ja.
Das, aber dann an der Stelle, weil jetzt auch China schon öfter genannt wurde, ich habe nämlich vor kurzem auch wirklich die rein praktische Erfahrung gemacht, dass ich, naja, halt mit einem Chinesen gechattet habe, der jetzt vor kurzem wieder zurückgegangen ist, also Studium beendet und ist jetzt wieder zurück nach China gegangen und hat auch knallhart gesagt, wir können nicht weiterschreiben.
Aha.
Ja.
Krass.
Also ja, also er wird von zu Hause aus nicht mehr schreiben können.
Warum?
Weil wir halt über eine Schulen-Webseite geschrieben haben.
Okay.
Und das ist dort ein echtes Problem.
Na gut, er könnte Tor verwenden.
Ja, klar. Also über, nein, oder also über solche Maßnahmen, aber im Prinzip jetzt nur mit dem regulären. Also wenn du ganz einfach im Browser gehst und tippst das ein.
Na gut, das geht, ja, genau.
Da ist dann die Mauer.
Ja. Ja, das ist halt das Problem. Das geht halt viel schneller.
Ja, also das ist, wir leben in Deutschland in einem sehr freien Land, was das alles betrifft. Ja, und wir können uns da glücklich schätzen und beziehungsweise sind sehr verwöhnt, aber unter Umständen schon nach Ungarn oder also spätestens spätestens in Russland ist es dann vorbei.
Genau, und das geht halt schneller als man denkt. Und das ist. Also jetzt, man gucke nur nach Polen mit dieser Abtreibungsdiskussion. Ich meine, es ist zwar jetzt erstmal nur sozusagen eine im Real-Life stattfindende Diskussion, aber stell dir vor, dass du wirst verboten und die kontrollieren das Netz, ob du dich nicht für Abtreibung dann...
Ja, denn oder umgekehrt, wir hatten ja auch diese Diskussion mit Zensur, also was ja im Prinzip mal aufkam. Unrealistisch ist es ja in dem Sinne im... deutschen Raum auch nicht.
Ja,
aber genau. praktisch installiert ist das in diversen Ländern, auch die ziemlich nah an Deutsch, an Europa dran sind.
Genau. Und das Erschreckende für mich ist eigentlich, dass, dann komme ich wieder zurück, was ich vorhin zu diesem anderen Remailer schon sagte, dass es immer, also in vielen Ländern, was ich beobachte, immer der Einstiegspunkt ist Kinderpornografie. Dass gesagt wird, wegen dokumentierten Kindesmissbrauch brauchen wir diese Filter. Wir müssen das unbedingt installieren. Und dann ist es natürlich so, dass viele sagen, stimmt, also wir müssen die Kinder schützen. Ich meine, gerade in der deutschen Diskussion hat man ja auch relativ gut rausgearbeitet, dass man damit eigentlich niemanden schützt. Und dass selbst die Opfer von Kindesmissbrauch sagen, das ist, also das retraumatisiert uns, wenn ihr das macht. Das ist, wir wollen, dass die Bilder aus dem Netz verschwinden. Wir wollen nicht die verstecken, sondern und das scheint ja relativ einfach zu sein, wenn man sozusagen dass sich da reinbegibt. Also sozusagen einfach, dass so ein Vorhang dazu, da, also letztlich sich die Augen zuzuhalten und zu tun, als wäre es nicht da, hilft halt niemandem. Das ist halt hier der Punkt. Und wenn man dann so in diversen Länder guckt, in kurzer Zeit ist es dann eben, sind es nicht nur diese Seiten, die gesperrt werden, sondern dann ist es auf einmal Oppositionsparteien. In Australien war es eine Webseite von einem Zahnarzt, die gesperrt wird, wo niemand weiß, warum. Weißt du, also und landen dann einfach auf diesen Filterlisten Seiten, die weit, weit weg von dem ursprünglichen Thema sind. Und
genau.
Deswegen, also das ist halt, also Zensur ist abzulehnen. Das ist, ist halt einfach so.
Denn ich sag mal so, von in der jüngsten, also jüngeren Vergangenheit kann man ja in dem Sinne die Türkei angucken, die ja auch schwierig war, was Presse und Ähnliches anging, aber in den letzten Monaten hat es sich ja dort wesentlich heftiger entwickelt.
Genau.
Also die Entwicklung ist möglich.
Ja.
Und aber es unabhängig jetzt im Prinzip von diesen ganzen ich sag mal, weit von diesen globalen Themen oder sowas, es ist eben auch in dem Sinne, ich sag mal, eben der Angreifer, namentlich der Provider, ist einfach auch schon mit der Grund, weswegen man als selber, als Benutzer, da solche Software oder solche Möglichkeiten mit nutzen will.
Ja.
Genau. Und inklusive im Prinzip, was weiß ich, im Sinne von WLAN und Ähnlichem, wo man dann an der Stelle halt auch eine gewisse Sicherheit haben will. Wenn man im Prinzip mit seinem Laptop über die Uni reingeht, weiß man nicht, wer in dem Sinne alles noch mit dabei ist.
Genau. Und es ist letztlich ja auch bei, also nicht nur bei der Uni, sondern auch wenn ich mich jetzt irgendwie einen Kaffee setze,
richtig.
Die kostenloses...
Genau, also da ist die Uni noch vertrauenswürdiger als... ein Café in also wo ich in dem Sinne für meine Tasse Kaffee dann nochmal mit abgezockt werde, mit meinen Daten im Sinne von welche Seiten rufe ich auf oder wo sollte der Seitenbetreiber das nächste Mal am besten die Werbung platzieren, damit die Kunden kommen.
Genau. Und es gibt ja auch durchaus so Software, die, was wir vorhin schon hatten, einfach auch so auf der kleinen Ebene von einem Internetcafé oder von so einem Café, genau. Die einfach auch Werbung mit einblenden, die da sozusagen so in so einem Frame einfach Werbung anzeigen, weil da provided oder dieses Internetcafé oder das Café bzw. Internetcafé einfach zusätzlich Geld verdient.
Aber solche Sachen. Das beziehungsweise was ich halt diesbezüglich auch finde, was ist, wenn es nicht angezeigt wird? Was ist, wenn du in dem Sinne Daten eingeschleust bekommst in den normalen Webseiten-Traffic, also was du vorhin erwähnt hattest, dass man per JavaScript die History oder ähnliches ausliest, um derartige Sachen dann zu verkaufen. Denn also ich sag mal ganz praktisch, dass solche Datensammelagenturen in Deutschland existieren, diese Datenverwertungsgesellschaften, ist ja auch hinreichend bekannt. Also es gibt die Interessenten, die sich auch für das Benutzerverhalten. Da ist dann in dem Sinne ist auch nicht mal das Problem, dass ich persönlich angegriffen werde, dass ich das Ziel bin, sondern ich falle einfach unter eine flächendeckende Abgreifung. Die wenigsten, glaube ich, sind auch in diesen zensierten Ländern, also ich sag mal China oder sowas, greift man auch, glaube ich, weniger das Individuum an, als mehr die Masse. Man will einfach flächendeckend verhindern, dass der Zugang zu gewissen Informationen möglich ist.
Genau. Also grundsätzlich ist es also in vielen Ländern so, dass sie, gerade wenn ich an China denke, die haben das halt eher ausgefeilt. China ist sozusagen der Beispielangreifer, was Zensur betrifft. Also da ist es eben nicht nur so, dass es auf technischer Ebene funktioniert, dass du sozusagen guckst, was für Seiten sind erlaubt und nicht erlaubt und sind gesperrt, sondern man versucht sozusagen auf so einer psychologischen Ebene auf die Leute einzuwirken. Also es gibt diese, ich sag mal, so eine Art Internetpolizei, die, wenn du sozusagen Webseiten ansurfst und du kommst aus Versehen auf so eine nicht erwünschte Seite, dann poppt auf deinem Bildschirm so eine Polizeifigur hoch und fragt dich, ob du wirklich sicher bist, dass du die Seite ansurfen wolltest.
Oh, okay.
Also das ist halt, das wird letztlich auch der Traffic überwacht und dann halt per JavaScript diese Figur da mit eingebunden man fühlt sich dann einfach beobachtet. Weißt du weißt, okay, da ist irgendwas, irgendein Typ, der guckt, was ich mache. Und dann ist es auch so, dass du beim nächsten Mal auf die Idee kämst, so eine Seite zu besuchen, überlegst du dir schon, mache ich das überhaupt? Oder steht jetzt gleich wieder der Polizist an meinem Bildschirm und sagt, Junge, lass das mal. Und auch auf so eine Art und Weise wird dann auch noch so subtil versucht, da den Leuten so eine Schere in den Kopf mit zu implementieren.
Ja, das, im Prinzip die Angst.
Genau.
Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber so von einigen Berichten her, ich glaube, Russland entwickelt sich das auch in die Richtung.
Na, ich hatte vor kurzem gelesen, dass der Architekt der chinesischen Firewall zu längeren Gesprächen in Russland eingeladen war.
Ach, er war
Also bestimmt nur wegen Kaffee und weil irgendwie
Probleme mit der Internetanbindung und sie wollten mal drüber reden, ob sich die IPv6 lohnt.
Also sicherlich nichts irgendwie wegen Zensur oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber im Ernst, Russland hat ja dieses SOAM-System, also SOAM heißt das, was schon eine ganze Zeit läuft und also es scheint da eben sozusagen Überlegungen zu geben, das chinesische System zumindest zum Teil mit in Russland auch zu implementieren.
Also wäre natürlich dann wiederum witzig, wenn sich das über diverse andere Länder ausbreitet und dadurch ein anderes Internet entsteht, in dem man dann auch wieder frei ist, weil man sämtliche Inhalte hat.
Genau, also das, ja, also Zensur ist halt wirklich so ein großes Thema, was auch das Tor-Projekt viel mitbewegt.
Aber also ich sag mal, aus technischer Sicht ist es natürlich eine schöne Herausforderung.
Ja.
Denn das ist ja wiederum interessant, dass man an der Stelle die Maßnahmen ergreift, also oder dass man im Prinzip die Möglichkeiten findet, derartige Sachen zu verschleiern, zu verstecken, dass man in dem Sinne ja, unter Umständen, dass eine Datenkommunikation so aussieht, als würde ich gerade ein JPEG-Bild irgendwie abrufen.
Hm. Genau. Es gibt auch so einen schönen Pluggable Transport, der sozusagen so die Tor-Server hinter großen Amazon AWS-Instanzen beziehungsweise Google irgendwas sozusagen versteckt. Mhm. Einfach in, weil also die Annahme ist, dass auf dieser Adresse so viele Dienste gehostet werden, die das Land einfach nicht blockieren wird. Mhm. Und sozusagen man fährt sozusagen auf der Schulter dieses populären Dienstes mit und versucht sozusagen das zu machen. Und das funktioniert in den meisten Fällen wirklich seit mittlerweile Jahren relativ gut. Die Dienste laufen stabil in den diversen Ländern, werden benutzt und werden halt auch nicht blockiert.
Mhm.
Also weil eben sozusagen, wie gesagt, die großen Hoster eben doch so eine Marktmacht auch in China haben, dass die Chinesen auch das nicht einfach so blockieren können.
Das, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie es ist, ob nicht eventuell solche Sachen auch rotieren, also dass mit diversen Maßnahmen, die diese Dienstanbieter aufgrund von Load Balancing oder ähnlichen eventuell ergreifen, dass das wiederum natürlich eben die Zensurmaßnahmen erschwert.
Ja. Genau. Ja, ansonsten, also ich denke gerade so über noch so Teilprojekte nach. Und ein Teilprojekt setzt sozusagen ganz am Anfang an. Weil stell dir vor, du lebst in so einem Zensurland und du willst jetzt diese Tor-Software runterladen, aber natürlicherweise wäre vor Webseite gesperrt. Und da gibt es so dieses Get-Tor auch Projekt, muss man sagen. Und die versuchen halt jetzt auf verschiedenen Wegen sozusagen eine Möglichkeit zu bieten, das runterzuladen. Und eine Möglichkeit sind ja erstmal Proxys, also nicht Proxys, sondern Spiegelserver. Also die Tor-Webseite wird halt
verteilt.
Nicht, überall gespiegelt. Und da gibt zum Beispiel einen Twitter-Account, GetTor, und dem kannst du sozusagen einfach eine Nachricht, also eine private Nachricht schreiben, und dann schickt er dir sozusagen eine Liste von IP-Adressen, wo die Tor-Software liegt. Oder es gibt auch einen Jabber, also eine Jabber-Adresse, die kannst du
schreibst eine Nachricht hin.
Ja, genau, kriegst du sozusagen als Antwort auch so eine Liste von möglichen Download-Locations. Und es gab es noch per Mail, ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Also kannst du auch eine Mail hinschreiben und kriegt das, also früher sogar die
Software das wollte selber mich fragen.
Geschickt. Aber wie gesagt, das habe ich ewig lange nicht mehr benutzt. Also ich weiß nicht, ob das noch geht mit Mail. Aber da versucht man halt auch so verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, wie man sozusagen den Client dann auch an den Endanwender bringt, auf eine möglichst angenehme Art und Weise.
Ja gut, solche Filtermöglichkeiten. Ich hatte eben jetzt an das Beispiel, was du vorhin brachtest mit der Firma. Also ich arbeite irgendwo oder ich habe jetzt bei einem Arbeitgeber begonnen und bin aber schwanger und möchte mich trotzdem noch über diverse Möglichkeiten oder Dinge informieren. Aber eigentlich das Netzwerk ist komplett kontrolliert. Sprich im Prinzip die E-Mail, sämtlicher Netzwerkverkehr wird erstmal mitgeschrieben. Die Herausforderung dann natürlich an was ranzukommen.
Ich meine, was man machen kann, ist, dass also Tor selbst, also dieser Tor-Browser, ist keine Software, die installiert wird. Sondern, also es ist so eine sogenannte Portable Software. Das heißt, die wird irgendwohin extrahiert. Das heißt, ich kann die auf einen USB-Stick packen. Und steckt dann in den Rechner einen USB-Stick rein und sagt, hier, start mal, und dann startet das alles vom USB-Stick und schreibt auch alle Daten auf den USB-Stick raus.
Das heißt also im Prinzip, wenn ich in dem Sinne weiß, ich gehe wieder mal dort und dorthin ins Café oder wie auch immer, wo ich eventuell einen USB-Stick anschließen kann.
Genau.
Ja, dann kann ich mich von Anfang an rüsten.
Richtig. Und ich sag mal, man kann dann eben noch einen Schritt weiter gehen. Und das haben eben ein paar Leute auch gemacht. Also auch da gibt es ganz viele Vorentwicklungen. Erzähle ich jetzt alles nicht. Aber sozusagen das Endprodukt jetzt, was es gibt, heißt Tails. Und die haben nicht nur den Tor-Browser genommen, sondern die haben quasi ein ganzes Betriebssystem genommen. Die haben quasi so eine Art Linux-Live-CD gemacht, wo sämtlicher Traffic über Tor läuft, die auch versuchen, alle Anwendungen möglichst sozusagen halbwegs sicher zu konfigurieren und einzustellen und geben das quasi mit, und das kann man sich halt auch auf dem USB-Stick laden, das reinstecken und den Rechner neu starten, von einem Stick halt starten, und dann habe ich quasi ein komplettes Betriebssystem.
Eine gesicherte Umgebung, genau. von der ich in dem Sinne arbeiten kann. Ja. Unter Umständen ja genauso E-Mails schreiben und ähnliches.
Ja, genau. Und die, also sozusagen die neueren Entwicklungen sind auch so, dass du sozusagen da einen zweiten USB-Stick haben kannst, der so ein persistentes Home-Laufwerk hat, wo eben dann zum Beispiel deine Mail-Konfiguration liegt. Und wenn du dann den, also ich Thunderbird zum Beispiel startest, lädt der diese Konfiguration von CD. Das heißt, du musst nicht jedes Mal wieder den Mail-Server eingeben und alles, sondern es ist quasi alles schon in gewisser Weise da. Und sozusagen auf dem einen USB-Stick liegen deine ganzen persönlichen Daten und auf dem zweiten dann das Betriebssystem.
Die Software. So, dass man dann an der Stelle normal weiterarbeiten kann.
Genau. Weil ansonsten ist es halt so, mit jedem Runterfahren werden sonst alle Daten weg und das ist halt dann unkomfortabel auf Dauer.
Ja. Ja, also insofern Tor eine interessante Software, beziehungsweise auch ein interessantes Universum, was sich ja dann ringsherum alles mitgebildet hat, beziehungsweise bilden musste.
Ja.
Denn vieles ist ja auch einfach der Notwendigkeit mitgeschuldet, dass die praktischen Anforderungen, wenn man sich in diese in dieses Thema in dem Sinne hineinbegibt. Ja. Gibt es denn noch irgendwelche Weiterentwicklungen oder sowas? Du hast ja jetzt gesagt, die Konferenz. Und an sich sind sie ja jetzt rein praktische, aber Erweiterungen des Protokolls oder sind da nochmal große Umbrüche drin?
Na, einen großen Bestandteil habe ich noch gar nicht erwähnt. Und zwar gibt es bei Tor noch diese sogenannten Hidden Services beziehungsweise
Onion
Services.
Die können wir aber wirklich jetzt heute mal noch mit benennen.
Genau. Und also da würde ich jetzt erstmal nicht so weit gehen, die Funktionsweise zu beschreiben. Das verlinke ich dann mal, weil das ein bisschen komplizierter ist. Aber es ist von der Idee her so, dass ich jetzt Informationen anbieten kann und dabei anonym bleibe. Das heißt, bisher, das, was ich bisher beschrieben habe, ist ja so, dass ich sozusagen nur Informationen empfange von der Webseite. Und sozusagen die Person, die Webseite betreibt, die ist aber sozusagen nicht anonym, sondern es ist klar, ich gehe sozusagen, besuche irgendwie eine IP-Adresse und anhand der IP-Adresse kann ich vielleicht sehen, wer die registriert hat und kann sozusagen auf den Anbieter sozusagen schließen. Und hier hat schon vor über 10 Jahren sich die Entwickler überlegt, eigentlich ist es gut, wenn man eine Möglichkeit hat, Informationen anzubieten, ins Netz zu stellen, ohne dass jemand weiß, wer das gewesen ist. Also man denke nur zum Beispiel an Leaking-Seiten, also sowas wie WikiLeaks zum Beispiel, also die vielleicht hochsensible Dokumente haben, die ins Netz stellen wollen, und aber natürlich nicht wollen, dass sie identifiziert werden. Und das hat man eben versucht mit diesen Hidden Services zu modellieren. Und das ist 2004 quasi mit in Tor eingeflossen und hat dann so nach und nach ein bisschen Verbreitung gefunden.
Ist da eigentlich eine Redundanz drin? Also werden die Services im Netzwerk gespiegelt oder sowas?
Nee.
Denn im Hidden-Sinn ist ja schon, sagen wir mal, das Usenet weit gewesen, indem es einfach Dinge verteilt hat. Indem es da einfach, es war der Ursprung, wie wir es ja vorhin hatten, mit demjenigen, der das Posting abschickt, konnte man dadurch verschleiern, indem man da die E-Mail-Adresse oder den Ausgang anpasst. Aber grundsätzlich, wenn eine Information in dieses Usenet hineingeraten ist, dann hat sie sich verteilt und bei gut vernetzten Surfern war es eigentlich unmöglich, die Information wieder rauszukratzen. Ja.
Aber auch beim Usenet, glaube ich, hast du gesehen, wo die Nachricht reingeflossen ist. Über welchen News-Server die sozusagen geflossen ist und wie die dann sozusagen ihren Weg im Netz halt auch genommen hat.
Genau, du hattest oben diesen Pfad-Header.
Genau.
Genau. Aber ich sag mal, das war auch nur eine Textzeile, die könntest du auch beliebig in dem Sinne fälschen.
Okay.
Ja klar, du kannst im Prinzip vorne dran Surfer hängen, wo die Nachricht nie rausgekommen ist und dann ist wirklich erst der Knoten in der Mitte der interessante gewesen, beziehungsweise du schmeißt die Nachricht auch noch selbst an unterschiedlichen Stellen ein, die wird dann aufgrund dieser Message-ID gefiltert, sodass an der Stelle dann über den Pfad nicht mehr so leicht, also ich glaube mit einem globalen Angreifer, dem hält das Ganze auch natürlich nicht stand. Aber durch diese Verteilung hat man dann schon wieder mit mehr Sicherheit und eben auch einen gewissen Grad an Anonymität erreichen können.
Ja. Nee, das ist hier nicht so. Also hier ist es am Ende wirklich so, dass ich als Anbieter einen Webserver aufsetze oder halt irgendeinen anderen Dienst, aber sagen wir mal einen Webserver aufsetze und dort meine Webseite hinterlege und dann auf dem Rechner halt die Tor-Software starte und sage hier, das ist jetzt ein Hidden Service und dann meldet sich die Tor-Software bei verschiedenen anderen Tor-Relays im Netzwerk an. Und sagt hier, da hinten gibt es irgendwas und dann kommt quasi auf der anderen Seite jemand und fragt diesen Introduction Point hier, ich will das da verbinden und dann wird über verschiedene Protokollschritte quasi werden diese beiden Verbindungen wieder zusammengeführt und sozusagen über so eine doppelte Torverbindung letztlich reden dann die beiden Seiten miteinander.
Aber
also das ist wie gesagt ganz grob beschrieben. Das ist ich glaube, es sind insgesamt 10 Schritte, die gemacht werden, wo dann irgendwelche Token hin und her ausgetauscht werden und so weiter. Also das ist vom Protokoll her ein bisschen nicht ganz so trivial, wie ich es gerade beschrieben habe.
Aber dennoch haben diese Hidden Services natürlich Namen. Also
ja, klar, genau. Also die kann man halt eben, also so die Idee ist, dass man das nie rausfinden kann, was das für Namen sind.
Nee, ich meine jetzt den Namen im Sinne, dass ich ihn finden kann.
Achso, ja, genau. Und das ist aber so, dass diesen Namen errechnet dir die Tor-Software. Also die Tor-Software errechnet sozusagen für diesen Hidden Service einen Schlüssel, so einen Public-Private Key, und sozusagen aus dem Schlüssel wird der Name abgeleitet. Also da kommt dann irgendwas raus wie yg36875abc.onion heißt es. Und diese Adresse musst du dann quasi in deinen Browser eingeben und kannst dann die Webseite besuchen.
Ah, okay, gut. Ich selbst habe es im Prinzip noch nicht benutzt, beziehungsweise war jetzt auch mit diesen Hidden Services noch nicht. Okay, das heißt, das ist nicht mehr im Prinzip irgendwas, was ich mir merke oder wo ich dann im Prinzip sage google.onion?
Nee.
Ah.
Es gibt nur, also sagen wir, eine ganz bekannte, also naja, war jetzt ganz bekannt, aber doch vergleichsweise bekannte Seite, die heißt Facebook Core www.i.onion.
Aha.
Und wenn man die eingibt, in den Tor-Browser landet man bei Facebook.
Aha.
Und zwar bei Facebook sozusagen. Und die, also was man nämlich jetzt machen kann, man kann sozusagen den Schlüssel natürlich erzeugen.
Ja.
Und die haben jetzt sozusagen ein paar ihrer Rechner angesetzt und haben praktisch 1000 Schlüssel pro Minute erzeugt und haben gesagt, wir wollen, dass dieser Schlüssel mit Facebook anfängt. Und haben halt so lange gerechnet, bis die das hatten. Und dann war zufälligerweise, einer hieß gerade Facebook Core WWI und das ist halt vergleichsweise gut merkbar. Und das haben sie dann quasi genommen und sie sind dann halt zu ihrer TLS, CR gegangen und haben halt die überzeugt, dass sie jetzt auch das in das Zertifikat mit aufnehmen. Das heißt, wenn du jetzt facebook.com aufsuchst, findest du als
Alternative
diese .onion-Adresse mit.
Ah, gut.
Das heißt, du kannst dir sozusagen sicher sein, dass das die richtige Facebook-Seite auch ist.
Ja. Nee, ich habe das jetzt gerade in die andere Richtung gesehen. Welche Macht in dem Sinne, also Facebook, okay, Facebook ist einfach groß. Aber ich sage jetzt mal, eine CA zu überzeugen, wir hatten ja auch schon das Thema SSL und CAs.
Ja.
Wie viel Gutes und Schlechtes diese tun oder tun können. Aber es gibt immer noch die Leute oder Institutionen, die zu einer CA gehen können und sagen, macht mal.
Ich meine, vielleicht hat das dann auch irgendwie noch 10.000 Euro mehr gekostet oder sowas, weiß ich nicht. Aber das ist halt Facebook, muss da nur schmunzeln über das wahrscheinlich.
Ja, richtig. Die haben wahrscheinlich gesagt, macht, sonst kaufen wir euch.
Genau. Ja, deswegen, also das ist so, also man kann eben auch sozusagen als Privatperson sich so einen Namen ausrechnen. Aber sozusagen, je mehr Stellen ich vorgegeben haben will, desto länger dauert es halt und so fort. Aber im Wesentlichen ist es erstmal so, dass der Name zufällig, also wie gesagt, es wird ein Schlüssel erzeugt und der Schlüssel, da wird halt so ein B32-Hash gebildet und das ist dann quasi der Name.
Ja, und genau, also das im Prinzip mit dem Hintergrund, dass man mit so einem Hidden Service das auch einen Dienst betreiben kann, also in dem Sinne Informationen publizieren kann oder in dem Sinne was anderes anbieten kann als Dienstleistung, ohne dass bekannt ist, dass ich das bin oder dass wer der Betreiber in dem Sinne ist.
Ja. Und jetzt ist es dann halt so, dass es hier, also gerade die Hidden Services sind natürlich interessant, sozusagen als Forschungsobjekt. Also weil sich über die Zeit hinweg doch herausgestellt hat, dass die verschiedene Schwachstellen haben. Also sozusagen das für mich gefühlt obskurste ist sozusagen die, also im Englischen heißt das Clock Skew, also die Abweichung der Uhr. Und du kannst sozusagen, je nachdem wie warm oder kalt das System ist, gibt es sozusagen Abweichung bei der Zeit. Und das kannst du sozusagen über die Anfragen auch messen über die Ferne. Und das hat jemand sozusagen mal so das Ganze wirklich ausprobiert und der konnte halt sozusagen wirklich die Temperaturschwankung beim entfernten Rechner messen und konnte sozusagen, also in dem Paper steht drin, dass es, wenn das, das, der Rechner im Rechenzentrum steht und jemand macht die Tür auf und es wird sozusagen, kommt so eine Wärmewelle oder eine Kältewelle rein, selbst das konnte er sozusagen ausmessen und erkennen. Und das heißt, also sozusagen die Idee war dann hier, dass du einfach bei so einem Hidden-Service misst über den Tagesverlauf, wie die Temperaturschwankungen sind und dann weißt du ungefähr, in welcher Zeitzone der sich befindet, beziehungsweise in welcher Region, also der sich befindet. Und über verschiedene Messungen kannst du das halt noch halbwegs eingrenzen, wo das, das Gerät steht. Also ich meine, findest immer noch nicht den, den Rechner wirklich per se raus, aber du hast ungefähr eine Idee, steht er in einem klimatisierten Rechenzentrum, dann kriegst du das zumindest raus, oder steht er irgendwie zu Hause bei einem Rechner unterm bei einem Menschen unterm Schreibtisch und dann siehst du sozusagen anhand der Schwankungen, wo der vermutlich wohl stehen wird. Also das war so eines der, der krassesten Sachen, die da gemacht wurde. Aber auch sonst, also gibt es sozusagen, also hat sich über die Zeit hinweg ergeben. Also man kann sich sozusagen mit als relativ normaler Angreifer halt auch so in diese Position von solchen speziellen Punkten begeben und kann dann von dort aus sozusagen versuchen zu messen, was gibt es so für Hidden Services noch in der näheren Umgebung. Und das wird halt auch gemacht. Und das ist jetzt, da kommen wir wieder zum anderen Projekt, dass es sozusagen auf der anderen Seite wieder Leute bei Tor gibt, die versuchen, genau diese Rechner wieder rauszufiltern, die sozusagen Angriffe machen. Und die,
ach ja, das, das hatten wir auch noch nicht.
Genau, also dadurch, dass jeder so ein Relay aufsetzen kann, kann natürlich auch jeder beliebig Unfug treiben. Und es gibt sozusagen innerhalb des Netzwerkes, innerhalb des, des von Tor Leute, die der, quasi deren einzige Aufgabe ist, solche Relays zu finden, die irgendwelchen bösen, also die Unfug treiben. Und die dann halt auch sofort aus dem Netz ausgeschlossen werden.
Wie groß ist eigentlich das Netzwerk jetzt so?
Also es sind ungefähr 7000 Relays, die es gibt, und ich glaube so gefühlt 2000 sind Exit-Relays, also die das wirklich sozusagen, dass also, die Verbindung noch weiter...
Ich wollte jetzt auch gerade nochmal nach den Begriffen fragen, also wenn ich als Benutzer rangehe, dann baue ich eine Verbindung zum Relay auf, also das ist einfach so eine Übergabestation von einem zum nächsten, und so ein Exit-Node oder so ein Exit-Relay, der ist derjenige, der dann die echte Verbindung zum Zielpunkt aufbaut.
Genau.
Also das, was du vorhin als dritten Knoten bezeichnet hattest.
Genau. Es gibt halt, man könnte sagen, zwei Middle-Relays und ein Exit-Relay, wobei eben auch das erste, der Anfangspunkt, wieder so eine Spezialrolle hat. Das ist eine, also das wird jetzt in der Tor-Terminologie als Guard-Node bezeichnet. Früher war das einfach der erste Punkt ins Tor-Netzwerk. Und auch da hat man festgestellt, wenn, wenn man sozusagen das das variabel hält, lassen sich wieder Angriffe erleichtern, und deswegen gab es sozusagen irgendeine Designänderung, hat gesagt, man lässt die, der erste Torknoten bleibt für eine ganze Zeit lang immer dasselbe. Also wenn ich sozusagen jetzt mal Tor installiere und starte, ich glaube für die nächsten ein oder zwei Monate sogar, habe ich immer den einen und denselben ersten Zugangspunkt ins Netz.
Ja.
Und das ist auch wieder, um gewisse spezifische Angriffe abzuwehren.
Ah,
würde ich das variabel lassen,
wenn du im Prinzip jede Stunde eine andere nimmst, dann...
Also da gibt es jetzt wieder auch Forschung, was ist denn jetzt der optimale Zeitraum? Also das hat sich rausgestellt, glaube ich, also ich habe vor kurzem ein Paper gelesen, dass so, ich glaube, 3 bis 4 Wochen scheint nach meinem Eindruck eben so das Optimum zu sein.
Dass man an der Stelle, also danach wechseln sollte, langsam wir mal, aber auch eben nicht wesentlich eher.
Genau.
Ja gut, an der Stelle ist es ja dann wirklich, dass da viele, viele Dinge hinzukommen. Unter Umständen, ich wollte jetzt eben dieses Beispiel von Snowden mit aufgreifen, dass einige Journalisten, die halt damit beteiligt waren, für die war es natürlich auch erstmal neu, in dem Sinne mit einer derartigen Sicherheit in Kontakt zu kommen, zur Kommunikation. Der normale Journalist oder ähnliches ist ja technisch nicht so bewandert, der möchte halt so eine handliche Lösung haben, wie diesen Tor-Browser, den er in dem Sinne öffnet und sich erstmal darauf verlassen kann, dass die Masse der Angriffe oder die Masse der Probleme abgewendet sind.
Genau, und also ich hatte gerade geguckt, sind aber eher 1000 Exits,
die es gibt. Dann das ja...
Also deswegen, wenn euch das hier gefallen hat, dann setzt doch selber ein Relay auf, und vielleicht müssen wir dann in späteren Sendungen mal drüber reden, wie man das genau macht und was man da zu beachten hat. Auch da gibt es ganz viel zu sagen.
Ja, aber das sind im Prinzip jetzt die 2 Stunden wieder schon gewesen zum ganzen Thema sicheres Bewegen im Internet oder im Sinne von Tor, der Tor-Software. Wir hören uns dann wieder in 4 Wochen.
Genau, bis dahin könnt ihr ja mal probieren, auf toproprojekt.org zu gehen, die Software runterzuladen und auszuprobieren. Und über Feedback würden wir uns sehr freuen.
Genau. Dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
Tschüss.